Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Ihr könnt es euch schon denken, die Nitro-Theme ist mal wieder am Start nach langer, langer Zeit. Und es hängt vollends damit zusammen, dass wir uns heute ein wenig mit der WCW auseinandersetzen. Aber in Kontrast zu AEW, das hängt irgendwie damit zusammen, dass, wer vielleicht bei Social Media noch unterwegs sein mag, ich hoffe, ihr seid es alle nicht mehr, ist besser so, der wird vielleicht mitbekommen haben, dass Eric Bischoff, der ehemalige WCW-Owner, auch einer der Booker, immer wieder gegen Tony Khan schießt. Und da haben wir gedacht, okay, weißt du, was, wir können das ja mal miteinander vergleichen, aber ich sag mal so, ich alleine vergleichen macht keinen Sinn, deswegen habe ich den wunderbaren, einzigartigen Jesper bei mir. Hallo.
Hallo, hi.
Heute wieder zugeschaltet aus Hannover und ich freue mich, denn es ist tatsächlich so, dass ich manchmal, lieber Jesper, im Kontext des Wrestling-Alltags ein wenig vergesse, wie lange es AEW schon gibt und wo ich dann sagen muss, am Ende, WCW gab es jetzt gar nicht so unfassbar viel länger, als AEW gerade in Existence ist. Geht das genauso?
Ja, also muss man ein bisschen einschränken. WCW selber waren ja schon, wie lange war WCW insgesamt? 13 Jahre?
Ja, ist halt durch NWA gekommen und dementsprechend war das halt ein laufender Betrieb, ne?
Ja, okay. Also wenn man das jetzt wirklich nimmt, also wirklich das Start von WCW, dann hat ja AEW noch einiges vor sich, aber man vergleicht ja vor allem diese Nitro-Epoche immer miteinander, mit den ganzen Sachen, wo ja auch das fairerweise ist, wo, glaube ich, die meisten Augen auf WCW gekommen ist, was ja auch in meinem Kopf quasi WCW tatsächlich ist und nicht mehr irgendwie früh 90er oder sonst irgendwas, sondern, ne?
Das ist ja der wichtige Punkt. Sorry, gerade wenn wir da reingehen, das ist nämlich der wichtige Punkt. Na klar, gibt's die WCW seit 1988 oder gab's die WCW seit 1988, aber die Nitro Situation. Die direkte Konkurrenz zu Raw war ja das erste Mal, wo sie von Saturday Night weggegangen sind und wirklich einen größeren Fokus waren. Ne?
Ja, voll. Exakt. Und das ist schon irre. Also ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht genau, warum sich das nicht so anfühlt. Mhm. Vielleicht liegt es einfach daran, ich habe immer so ein bisschen die Theorie, dass man früher Sachen im Fernsehen noch viel bewusster wahrgenommen hat, weil es gab halt nichts anderes und darum hast du auf diese Episoden halt so lange gewartet und dann war das halt so ein Staple in jeder Woche, wo das so ist. Und bei AEW ist das jetzt irgendwie so dahingegangen, die Zeit. Und das meine ich überhaupt nicht negativ oder dergleichen. Und ich kann auch nicht sagen, dass es irgendwie daran gelegen hat, dass es mir besonders gut oder besonders schlecht gefallen hätte. Aber das nimmt man einfach so hin, dass das so mitläuft. Ne? Also klar, wir werden auch älter.
Ja.
Zeit geht schneller. Aber ich glaube schon, dass es auch was mit den Guckgewohnheiten einfach zu tun hat, dass es inzwischen eben ein Entertainment-Produkt von unzähligen ist, die dazu noch konkurrieren mit allem, was es an Social Media und sonst was in unserem Leben gibt. Und das nicht mehr so ganz für sich steht, aber es ist super irre. Also Nitro ist, in meinem Kopf lief das so lange. Ich bin auch immer wieder überrascht, wenn ich sehe, dass das nur 6 Jahre waren, muss ich sagen. Vielleicht wundere ich mich eher darüber, dass Nitro so kurz war, als darüber, dass AEW schon so lange läuft, im Kopf. Aber das ist schon irre. Also fühlt sich in ganz vielerlei Hinsicht nicht so an für mich.
Das Vermengen, was wir in unserem Kopf auch machen, hängt natürlich auch damit zusammen, dass viele der abstrusen Situationen, die wir bei der WCW mitbekommen haben, erinnern wir uns an den Dungeon of Doom, andere Situationen als Hogan, als Superface, das lief auch zum großen Teil auch noch gar nicht bei Nitro ab. Ne, das war halt, das waren die Samstagshows, das waren dann tatsächlich die Pay-Per-Views, das war Clash of the Champions, aber es war halt nicht die Head-to-Head-Konkurrenz mit der WWE oder der WWF damals. Es war nicht der Front Angriff, der dann erst später gekommen ist, und zwar eben mit Nitro, dieser Sendung, die natürlich auch ja vom Namen große Ähnlichkeit hatte, die sich natürlich direkt an WWF Monday Night Raw gehalten bzw. ja daran orientiert hat. Und ja, aber davon gab es dann einige viele Folgen, und tatsächlich habe ich jetzt mal gedacht, weißt du was, wir gucken mal, wir haben auch jetzt gerade bei AEW die 234. Dynamite-Folge gehabt. Das müsst ihr mal überlegen, 234 Dynamite-Folgen schon. Das ist echt ordentlich. ordentlich. Und wenn ich da mal so mal kurz vorbeischaue, das ist jetzt also im Ende März. Wir nehmen hier Anfang April auf, aber die letzte Show lief Ende März. Und wenn wir da mal gucken, wer da so alles dabei war: Will Ospreay, Shibata, die Young Bucks, Private Party, Willow Nightingale, Anna Jay, Chris Deadlander, Sky Blue, Mercedes Moné am Mikrofon, beziehungsweise am Kommentar, die Best Friends, Undisputed Kingdom, Swerve Strickland und Takeshita. So, und das sind einfach die Wrestler, die da aufgetreten sind. Ne? Klingt ja schon mal nicht so schlecht. Ja?
Nö, das Roster ist auf gar keinen Fall das Problem. Das stimme ich auch total zu.
Ja, und wenn wir jetzt aber mal gucken, wie, nur mal gegenüberstellen, noch gar keine Wertung, wie WCW Nitro 234 war. Auch wieder Tony Schiavone am Mikrofon übrigens. Ne? Also der hat sich gehalten und dann aufgetreten sind Three Count, die Young Dragons, The Wall, Bam Bam Bigelow, Kidman und Booker, Lane and Rave, wer sich noch daran erinnert, Kurt Hennig, aka Mr. Perfect, Lex Luger, Norman Smiley, The Dog, Stevie Ray, Disco Inferno, Terry Funk, Brian Knobs und im Main Event, ich habe den Namen eben schon mal genannt, Ric Flair und Lex Luger gegen Kurt Hennig und Hulk Hogan. Jo, das ist so ein bisschen das, was wir bei Nitro 234 gesehen haben. Hast du da ein Gefühl dazu oder würdest du erstmal sagen, naja, vielleicht sind wir im Retrospektive zu negativ in der Bewertung dieses Rosters? Es hat ja durchaus eine gewisse Tiefe oder erkennst du da schon einen großen Unterschied?
Ich will immer nicht böse sein, weil ich weiß ja jeder, dass ich bei WCW wirklich starke Probleme auch mit größten Teilen des Rosters hatte. Alles ja, gut? Aber wenn man, also die Kaderqualität ist halt schon. Es fällt mir sehr schwer, das selbst ohne komplett aktuelle Brille nicht zugunsten von AEW zu werten, ja. Also da ist ja, da turnt ja bei WCW wirklich viel, viel schlimmes Zeug schon mit rum. Du hast diese ganze komische Zerrissenheit des Rosters, wo du irgendwie, die Leute wirken wie aus drei Dekaden zusammengeknuspert da irgendwie so, ne. Du, wenn du schon Brian Knobs sagst und so, der da irgendwie gleichermaßen rumturnt mit einem Shane Helms und dergleichen, das ist so seltsam und das war so kaputt und das war ja genauso kaputt, wie es sich anhört, muss man ja fairerweise auch sagen. Das hat ja auch beim Gucken nicht mehr Sinn gemacht. Ne? Also insofern würde ich sagen, dass da eigentlich das Roster und eigentlich auch die Sendung als solche, aber darauf kommen wir noch, bei AEW an einem besseren Punkt gerade auf jeden Fall sind. Also ich weiß zwar nicht, wie ich das sagen soll, aber ich habe ja auch nicht verstanden, wie man das damals gucken konnte, um ehrlich zu sein. Also ich meine es gar nicht böse, aber also die Sachen, die ich von Anfang an bei WCW komisch fand, finde ich auch heute noch echt seltsam. Und das Gute finde ich auch immer noch gut. Aber das ist halt so eine zerklüftete, komische Sendung. Und muss man fairerweise sagen, Nummer 234 ist, wie du gerade schon gesagt hast, ist ja auch schon so Endstufe, ne?
Ja, ist schon 2000. Wir sind schon 2000.
Ja, ne? wir nähern uns wirklich, wir stecken mitten in der riesigen Katastrophenzeit. Da passt nicht mehr viel zusammen. Und dementsprechend wird's das. Ich kenne jetzt die Matchzeiten nicht von den Sachen, die du gerade vorgelesen hast, aber wir reden hier vermutlich überall von 30 Sekunden bis 3 Minuten, irgendwas in der Richtung, ne? Und diese Shows sind wie ein D-Zug an einem vorbeigefahren, finde ich.
Sie sind wie ein D-Zug an einem vorbeigefahren und du hast mich gerade gefragt, warum guckt man das überhaupt? Und für mich war es damals ein ganz, ganz maßgeblicher Punkt, weil ich natürlich gemerkt habe, na, die Kacke ist schon so ein bisschen am Dampfen. Und was da passiert, ist jetzt irgendwie gerade so ein bisschen vielleicht der Abgesang, aber es ist irgendwie Crash-TV. Es geht nicht mehr darum, jetzt irgendwie, ich habe jetzt nicht auf eine Storyline-Entwicklung gewartet mit den Young Dragons in Three Count, ja, auch wenn die gerade eine aktive Story hatten und das waren alles Wrestler, die fähig im Ring waren. Aber es ging tatsächlich nicht mehr darum, du hast natürlich die Spitze gehabt und die Spitze hat sich ja wie Krebs entwickelt mit Ric Flair, mit Lex Luger, natürlich Hennig, jetzt hat er ein wenig daran teilgehabt, aber Hulk Hogan und du wusstest, okay, da ist schon richtig was am Dampfen. Du hattest Vince Russo, der Crash-Booker war, du hattest Eric Bischoff, der wieder da war und irgendwie versucht hat, irgendwas daran zu machen, aber ehrlich gesagt halt auch vieles nicht hinbekommen hat. Und wenn wir uns die Champions mal angucken, dann ist es auch ganz spannend. Ne? Wir haben gerade bei AEW, ist der World Champ Samoa Joe, die Women's Championess ist Toni Storm. Wir haben Kazuchika Okada. Der Continental Champion ist, abgesehen davon, dass es auch bei beiden Ligen übrigens, da kommen wir gleich auf die Ähnlichkeiten, zu viele Championships gibt.
Oh Gott.
Ja, es ist, glaube ich, tatsächlich ein wichtiger und schwieriger Punkt.
Können wir sogar noch, ich sag schon gleich, das ist ein Symptom, das Problem ist ein anderes, aber da reden wir gleich.
Ja, finde ich gut, auf jeden Fall. Roderick Strong, International Champion. Trios Champion ist die Acclaim und Billy Gunn. Julia Hart, TBS Women's Championess. Hook ist, ja, wird noch geführt. Ich weiß nicht, ob man den Titel vielleicht auch mal irgendwann abschafft. Und Adam Copeland ist TNT-Champion. So, dann hast du bei WCW, hast du den World-Champion Sid Vicious. Wer hätte das gedacht? 2000, Sid Vicious ist Champion. US-Champion Jeff Jarrett. Cruiserweight Prince Iaukea. Die Älteren mögen sich erinnern. TV-Champion aus irgendeinem Grund ist Jim Duggan. Der Hardcore-Championship wird gehalten von Brian Knobbs. Und die Harris Brothers, ja, wirklich, die Harris Brothers sind Tag Team Champion. Auch da gibt es schon, glaube ich, einen Unterschied, aber du hast schon eine Parallele angesprochen, die dich ein wenig ärgert, und das können wir ja mal ganz kurz ausführen, denn wir gehen mal so ein bisschen zu den Parallelen, und in beiden Ligen sieht man, es gibt viel zu viele Titel, oder?
Es gibt viel zu viele Titel, und wie gesagt, das ist in meinen Augen ein Symptom, aber wir können mal gerne bei dem Symptom gerade bleiben. Das ist jetzt, glaube ich, keine Überraschung für jemanden, der uns länger zuhört, aber ich will ja wirklich immer so wenig Titel wie möglich eigentlich haben, also so wenig wie möglich und so viele wie nötig. Und bei AEW ist es halt, wenn man sich das anguckt mit den inzwischen neun Titeln, wir können ja jetzt den FTW, also Factor World Title, einfach mal gerne mit dazu nehmen. Das ist halt einfach irre. Das ist halt wirklich irre. Also, ich weiß nicht, keiner von den Titeln, also ganz viele von den Titeln sind nicht gut lesbar, finde ich tatsächlich auch. Also, du hast ein TNT Championship, du hast ein TBS Championship, du hast ein Intercontinental Championship, den kennt jetzt ein Wrestling-Fan, Gott sei Dank, noch von WWE. Du hast ein Continental Championship. So, das sind ja schon mal, da sind ja viele Fragezeichen für mich dran, als jemand, der das vielleicht zum ersten Mal guckt, ja? Mhm. So, und dann hast du, okay, Trios erklären sich irgendwie noch von selbst, Tag Team und Championship, natürlich, Tag Team und World Championship, alles selbst erklärt, alles fein. Der Plastikgürtel von Hook ist dann halt so das nächste Ding tatsächlich. Ja. Aber du hast so viele Dinger, und davon ist die Hälfte, spricht nicht, sondern muss erklärt werden. Sie sind auch für mich selbst als jemand, der es lange guckt, in der Hierarchie teilweise nicht klar. Mhm. Ich weiß nicht, was der TNT Championship wert ist bei AEW. Ist für mich ein ganz komischer Titel inzwischen, der irgendwie so ein bisschen rumwabert die ganze Zeit. Das macht es halt, also das ist für neue Zuschauer halt ein, glaube ich, echt ein Problem. Und was wir jetzt hier rausgelassen haben, und das müsste man ja eigentlich mit dazu nehmen an der ganzen Geschichte, sind alle Ring of Honor Verweise gekommen. Ja. Weil dann guckst du die Sendung als Fan und dann sagen die, der ist ja übrigens gerade bei Ring of Honor Champion und ist da Tag Team Champion oder da Women's Champion. Und dann kommt ja noch die Ebene mit dazu, okay, was ist denn Ring of Honor und was ist das denn wert in dem Kontext jetzt wiederum? So, und dann bist du ja schnell eigentlich bei 12, 13 Titeln an der Stelle so, ne? So, und dann wird's ja wirklich völlig irre.
Ist ganz klar. Und ich erkenne aber auch, dass AEW gerade in den letzten Wochen diesen Verweis, Ring of Honor Verweis, tatsächlich weniger macht. Ne? Mhm. Also ich glaube, da gibt's auch jetzt gerade einen Wandel. Wir haben jetzt bald ein World Title Match zwischen Eddie Kingston und Mark Briscoe. Ich glaube, es hängt dann auch damit zusammen, dass der Titel dann wirklich auch zu Mark Briscoe dann übergeht. Wir nochmal klarere Trennung haben. Wir erkennen.
Aber sorry, das haben sie auch wieder bei Dynamite die ganze Zeit gesagt.
Ja, das haben sie
also bei gesagt. Es kommt die ganze Zeit mit vor. Und ja, wenn es jetzt auf eine endgültige Trennung hinzusteuert, dann würde ich das jetzt noch akzeptieren. Aber du, also als neuer Zuschauer, und in die Rolle versetze ich mich gerade, ist das, glaube ich, ultra verwirrend.
Es ist auch ultra verwirrend. Undisputed Kingdom tritt an bei dem World Title Tag Tournament von The Ring of Honor Champion. Tatsächlich musst du, wenn du sie die ganze Zeit bei AEW antreten lässt, vielleicht auch mal die Tag Team Title von Ring of Honor abgeben lassen. Also ich finde auch diese Vermischung tatsächlich nicht vorteilhaft, weil dann hast du so viele Titel. Das ist ja uns immer aufgefallen bei dem Trios Championship und dem Six-Man Tag Team Championship. Und das ist halt einfach zu viel. Ist einfach zu viel.
Absolut. Und ich komme jetzt nochmal ganz kurz, ich würde nochmal ganz kurz übernehmen, wenn du mir gestattest, weil in meinen Augen ist es halt wirklich ein Problem, also ein Symptom von einem Problem, was größer ist. Und das ist einfach die unfassbar hohe Hemmschwelle. Und das haben die beiden Promotions, also WCW damals und AEW, für mich gemein. Du hast eine unfassbar hohe Einstiegshürde als neuer Fan inzwischen schon. Was krass ist, gemessen daran, dass das bei AEW eigentlich in meinen Augen nicht so das Problem sein sollte. Also bei WCW, ich muss dazu sagen, meine Perspektive damals drauf war, ich habe nicht mal was mit Wrestling zu tun gehabt. Ja? Also ich kannte Wrestling-Spieler, aber ich habe ja schon mal erzählt, ich war damals niemand, der jetzt irgendwie wöchentlich Wrestling-Shows geguckt hat und verstanden hat, wie das alles funktioniert, sondern bin da quasi unbefleckt rangegangen und fand es irgendwie faszinierend und habe es versucht zu verstehen anhand dieser Sendung auf dem DSF, die ja auch quasi ein Puzzlestück von dem Großen und Ganzen waren. Mhm. Ich habe nicht verstanden, was ein Stable ist, beispielsweise, was die machen, warum die zusammen abhängen, ob es da einen sportlichen Hintergrund gibt. Und dann habe ich erst recht nicht verstanden, warum es 5 NWO-Stables gab oder 4 davon. Und ich glaube, das hast du ein Stück weit bei AEW halt teilweise auch in den Zusammensetzungen, die es da gibt. Also ich glaube, ein United Kingdom ist für einen neuen Fan sehr schwer zu verstehen, warum die da rumtouren beispielsweise. Und ich hätte als neuer Fan gar keinen Ansatzpunkt, wo mir mal jemand sagen kann, wenn du damit anfangen willst, guck einfach nur das. Guck einfach nur die Sendung und dann bist du happy damit und du wirst es verstehen, weil das ist so quasi die Einstiegssendung, die Tutorial-Sendung, wo du damit irgendwie mit reinfindest. Und das hat AEW in meinen Augen in den letzten Jahren krass verloren. Und ich finde das super schwer, da irgendwie reinzukommen, weil alles basiert irgendwie auf anderen Sachen. Es sind ganz viele Querverweise zu anderen Sachen drin. Auf einmal ist das eine, verschiedene Titel das andere. Aber jetzt jüngst auch wieder, ich fand das mit Spoiler, mit dem Matt Cardona-Auftritt, fand ich super cool.
Ja.
Da habe ich mich aber kurz auch gefragt, für wen das eigentlich die Zielgruppe ist, an der Stelle jetzt gerade so. Ne? Da kommt auch wieder jemand neu mit dazu, den ein geneigter AEW-Zuschauer vielleicht gar nicht kennt, weil er nicht weiß, was in den Indies passiert oder dergleichen. Es gibt ja auch Leute, die werden AEW nur im Fernsehen gucken und so. Und dann ist der einmal da und wieder weg. Und ich finde das sehr schwer zu navigieren als neuer Fan gerade tatsächlich.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich muss ja sagen, ich war ja total abgefeiert, dass Matt Cardona da war. Aber
ich fand das auch cool. Ich fand das auch cool.
Ja, aber,
klar, aber wir kennen ihn halt.
Genau, wir gucken halt viel und wir kennen ihn auch aus der WWE-Zeit. Verfolgen, was er in den Indies macht. Und wenn du sagst, du bist AEW-Fan und guckst viel Indies, dann bist du auf jeden Fall auf der richtigen Seite und dann funktioniert es auch. Wenn du den noch nie gesehen hast, ist halt schwierig zu verstehen, warum die Fans dort dann so ausmarken. Und ich glaube, es ist halt tatsächlich ein großer Punkt, was du ansprichst, dass du halt auch so viele Titel einfach hast, weil die Titel werden ja mittlerweile voll dadurch definiert, wer sie hält. Ne? Und es ist total offensichtlich gewesen, dass beispielsweise der International Title unter Orange Cassidy halt eine krasse Bedeutung hatte, auch eine sehr gute Bedeutung, weil er so oft den verteidigt hat gegen unterschiedliche Leute und dann zwischenzeitlich halt auch einen Sieg gegen, das bedeutet halt, was John Moxley geholt hat. So, ne? Aber jetzt ist er bei Roderick Strong und jetzt weißt du nicht, okay, International Title, okay, dann hast du den TNT Title, der zuletzt eher so ein, es klingt jetzt abwertend und das war manche beim besten und positivsten Sinne, so ein bisschen ein Grandpa-Championship war, ja. Ne? Was ja, gar nicht negativ ist. Aber
nee, aber es ist halt so.
Es ist halt so, weil Christian Cage hat den gehalten, dann gab es das gute Match mit Daniel Garcia, aber trotzdem ist es ja eigentlich so ein Wettbewerb zwischen Christian Cage gewesen und Adam Copeland. Jetzt hätte Adam Copeland den, jetzt gibt es natürlich neue junge Herausforderer, aber wo definiert er sich anders als beispielsweise der International Title von Roderick Strong.
Und fairerweise war das ja vor einem Jahr auch noch ganz anders. Da waren das ja eher die jungen Up-and-Comer, die das denn gehalten haben mit Wardlow und Hobbs und teilweise Darby Allin und dergleichen so, ne? Da waren es halt wieder andere. Und jetzt ist es halt seit einem Jahr auf einmal dieser Legendentitel so ein bisschen.
Und genau. Und das ist Quatsch. Der Legendentitel, das wissen wir damals, der war auch schon bei TNA scheiße. Da gab's den tatsächlich ja mal. Und das kann ja kein erstrebenswerter Zustand sein. Und jetzt hast du halt du hast den International Title, du hast den TNT Title und du hast den Kazuchika Okada Titel mit dem Continental Championship. Chip, der geringfügig andere Regeln hat, weil, naja, Leute dürfen nicht eingreifen, okay, alles klar. Also das ist ehrlich gesagt zu wenig. Also im Endeffekt musst du sehen, dass du die drei Titel irgendwie wahrscheinlich zu einem dazu wurstelst, zu einem vereinigst und dann können wir wieder darüber reden. Ich habe kein Problem damit, dass es zwei Women's Title gibt. Das finde ich tatsächlich sogar storyline-technisch gut gelöst, dass Julia Hart andere Rollen hat als beispielsweise Toni Storm. Das geht für mich. Das finde ich wenig problematisch, weil es auch dafür sorgt, dass du mehr Women's Matches auf der Card hast, aber auch gleichzeitig der Trios Championship mit Billy Gunn und The Acclaimed, der wurde seit Ewigkeit nicht ernsthaft in Stories verteidigt. Da musst du dir die Gedanken machen, warum nicht? Und ist das vielleicht der falsche Ansatz? Du hattest einen guten Ansatz zwischenzeitlich für den Trios Championship. Du hattest zwischenzeitlich beispielsweise gesehen, dass er die Elite den gehalten hat. Das hat Spaß gemacht. Wir hatten interessante Auseinandersetzungen beispielsweise mit Penta und Co. Das ist alles geil. Das hat alles mega Spaß gemacht. Und da hat der Titel auch einen Wert gehabt. Aber zuletzt hat er ihn wieder komplett verloren. Und du musst halt die Zeit dir einräumen, dass die eigenen Titel, die du hast, auch eine Bedeutung haben. Weil sonst driftest du irgendwann in eine Situation ab, die es dann damals bei der WCW war, dass du gesehen hast, okay, der Cruiserweight Championship, der unter anderem mal gehalten wurde von einem Eddie Guerrero, der gehalten wurde von einem Chris Jericho, der gehalten wurde von einem Chavo Guerrero, der gehalten wurde von Dean Malenko beispielsweise, der hat jetzt mittlerweile Prince Iaukea und ich kann euch jetzt gleich spoilern, im Jahr 2000 ist es dann irgendwann auch so der Fall gewesen, dass Daphne den Titel geholt hat. Wir erinnern uns alle mit großer Liebe an Daphne, die richtig cool war, aber die WCW wollte keinen eigenen Women's Title machen und hat dann gesagt, okay, dann verramschen wir den Cruiserweight Title in irgendwie Story und Chaos Booking. Und dann hat es auch keinen Sinn mehr gehabt. Der TV Championship mit Jim Duggan, niemand wusste genau, was damit anzufangen ist, weil der ist auch nur noch rudimentär zu sehen gewesen. Der ist dann eher in den B- oder C-Shows unterwegs gewesen. Und ehrlich gesagt, bis auf den US Championship, der gut repräsentiert wurde mit Jeff Jarrett, der dann auch später den World Title gehalten hat und im Ansatz dem Sid Vicious Title, World Title, war das alles völlig ferner liefen. Und das ist natürlich ein Problem. Du kannst nicht nur mit anderthalb, zwei Titeln als Liga unterwegs sein.
Ja, eben drum. Also, ich wollte ganz kurz eine Anmerkung noch zu den beiden Frauentiteln. Ich würde da generell recht geben, dass ich es auch cool finde, dass es einfach dafür sorgt, dass es mehr Frauenmatches gibt. Ich finde aber, da wird so ein bisschen das Problem an der AEW Frauendivision sichtbar, dass es da noch keine inhärente Hierarchie quasi gibt, dadurch, dass diese Promo-Division einfach verschandelt worden ist über längste Zeit und man nicht so hat, dieses Gefühl hat von wegen, Toni Storm ist offensichtlich die wichtigste und beste Wrestlerin im Roster und Julia Hart ist eine Ebene drunter. Gefühlt kannst du das genauso gut tauschen.
Ja.
Ist, also das macht es halt so ein bisschen seltsam. Plus TBS finde ich auch einfach als Namen ganz, ganz furchtbar. Aber ansonsten gebe ich dem recht, was du gesagt hast. Also auch in allen Punkten. Und wie gesagt, ja, musst du streamline und du musst den Sachen eine eigene Identität geben, dass die für sich funktionieren. Vielleicht musst du es auch auf die Sendungen noch stärker aufteilen oder dergleichen. Das finde ich bei AEW so ein bisschen das nächste Problem, dass diese Sendungen auch irgendwie schwer greifbar sind von außen und was ist da, ne, was da welche ist an der Stelle. Das ist halt irgendwie alles ein bisschen wild, aber überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Chaos, was dann irgendwie zeitweise bei WCW natürlich auf jeden Fall war. Aber ich finde gerade auf dem Niveau, auf dem sich AEW gerade bewegt, wo du halt sagst, du willst, dass diese Leute, dass da mehr und mehr Leute drauf gucken. Du hast ja angefangen als diese Best of the Indies Promotion, ja. Mhm. Der Weg ist ja endlich, weil es gibt keine Indies mehr in dem typischen Sinn. Das kann man ja auch ganz gut sehen, wenn man sich gerade mal anguckt, wie oft PWG noch veranstaltet, was ja so ein bisschen die Keimzelle jetzt beispielsweise war von AEW, ne? Also der Weg hört ja irgendwann auf. Du musst ja entweder anfangen, andere Leute aufzubauen, eigene Leute aufzubauen oder dich woanders zu bedienen. Und ich finde, das ist gerade von außen sehr, sehr schwer lesbar und sie verlassen sich gerade noch so ein bisschen auf diese Leute von damals und von dem, was sie so bei WWE noch abzwacken konnten. Aber jetzt geht's halt mal langsam ans Eingemachte. So. Und dann muss man mal gucken, wo das hingeht. Aber es ist, also wie gesagt, von der Qualität ist es ja alles immer noch sehr, sehr hochwertig. Ich mache mir halt echt immer nur Gedanken, wenn ich jemandem das empfehlen würde, sich das anzugucken. Ich weiß nicht, wo ich den hinschicke. Außer guck dir einfach mal den Pay-Per-View an, weil der ist gut und vielleicht hast du dann Bock.
Ja.
Aber bei den TV-Shows jemanden reinzuschmeißen, finde ich inzwischen echt schwierig.
Ja, und das ist noch nicht mal, dass die Shows schlecht sind, weil ich finde, die Shows
gar nicht
sind wirklich alle gut. Aber
lässt sich ja alles gut gucken. Es gibt wirklich wenige AEW-Shows, die ich angemacht habe. Gut, manche habe ich dann irgendwann auch mal ausgemacht, weil das catcht mich jetzt heute nicht so. Aber wo ich mich wirklich über die Qualität geärgert habe, das kann ich an einer Hand abzählen in den letzten Jahren.
Ja,
so, ne? Wo ich dann gesagt habe, das ist Quatsch gewesen. So.
Das ist es. Und vieles ist auch sogar jetzt mittlerweile besser geworden. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber es ist tatsächlich, und ich glaube, den Punkt nochmal zu machen, dann haken wir die Parallele auch ab. Aber es ist trotzdem wichtig, den Punkt nochmal zu machen, dass du einfach zu viele unnötige Titel hast, die dazu führen, dass Leute nicht wissen, was genau Sache ist. Und ich finde es total okay, Okada den Continental Championship halten zu lassen. Aber sag mir, wozu dieser Titel da ist. Also ich meine, der war im Endeffekt, ist er ja entstanden, um die Triple Crown herzustellen. Ist alles in Ordnung. Aber dann mach halt jetzt was daraus. Wo ist der Unterschied? Also die Sache ist, International Title kann ja ein Titel sein, der immer mit Leuten verteidigt wird, die international unterwegs sind oder mit Foreign Talents oder mit der Situation, dass du sagst, der International Title ist ein AEW Title, der eigentlich total viel in anderen Ligen verteidigt wird, in Partnerligen. Geh zu Rev Pro, schau mal, ob du in Deutschland jemanden findest. Finde ich total geil. Wenn du das so machst, ist das alles kein Ding. Aber aktuell hast du jemanden wie Roderick Strong, der ein cooler, guter Wrestler ist, der auch ein gutes Gimmick mittlerweile hat. Das hat alles gut funktioniert. Aber wo ist der Unterschied zwischen Continental Title, International Title? Füge ihn hinzu zusammen und mach einen Intercontinental Title draus, was Jesper vorhin schon ganz kurz erwähnt hat. Schaff ersatzlos den Hook Title ab, vakatiere ihn, es ist vollkommen in Ordnung. Hook kann tatsächlich auch in dem Niveau, was wir eben gerade gesagt haben, mit Okada, mit Strong, gerade unproblematisch mitmachen und überleg dir ganz genau, was du mit dem TNT Title machen willst. Füg den dann vielleicht auch hinzu oder skizziere ihn nochmal neu und dann ist es auch in Ordnung. Dann hast du schon ein bisschen weniger und die Leute wissen schon klarer Bescheid, was Sache ist und was ganz, ganz essentiell ist. Lass Ring of Honor da draußen. Ring of Honor ist eine ganz eigene, muss man sagen, mittlerweile noch kleinere Liga. Das ist ein Pflänzchen für Talents, die aber auch gut funktionieren. Da Billy Starks ist als ein Positivbeispiel. Da gibt es viele andere, die momentan auch die Möglichkeit haben, on-air Sachen zu machen, um sich neu zu finden, selbst zu entwickeln. The Infantry war ja auch so ein Team, die jetzt im AEW-Stammroster sind. Dafür, dass sie gerade noch bei Ring of Honor waren, das ist alles in Ordnung. Aber vermischt die Titel nicht, weil dann wird's noch konfuser. Lass die Titel bei Ring of Honor, verteidige die bei den Ring of Honor Pay-Per-Views und keine Vermischung mehr. Und ich glaube, dafür ist es dann auch ganz gut, dass Eddie Kingston, der ja ein AEW Mainstay ist, dann den Titel dann vielleicht an jemanden abgibt, der hauptsächlich bei Ring of Honor ist. Dann sind wir auch fein. Aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt und das ist, glaube ich, uns allen ein Anliegen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ich, wie gesagt, ich würde es auch vielleicht bei den Ich würde mir auch noch wünschen, dass eine von den TV-Sendungen von AEW ein klareres Profil bekommt. Also ich rede jetzt nicht davon, dass eine davon jetzt unbedingt aussehen muss wie Lucha Underground oder so. Das ist ja eine Kapazitätenfrage.
Klar.
Aber ich finde, man kann über die WWE in den letzten Jahren sagen, was man möchte, womit sie ja wirklich einen Treffer gelandet haben, war damals NXT. Und weil ich glaube, das lag in weiten Teilen daran, dass das so isoliert funktioniert hat. Also es sind auch wirklich am Anfang ja auch kaum Main-Roster-Leute auch nochmal irgendwie vorbeigekommen oder sonst irgendwas, sondern es war wirklich ein komplett separates Produkt, was du einfach anmachen konntest. Du hast diesen kleinen Rahmen verstanden. Das war snackable von der Länge her und dergleichen. Und ich glaube, da musst du irgendwie hinkommen, dass du, weil da findest du Anknüpfungspunkte, da gibt's dann Wrestler, die du gesehen hast, die du von Anfang an mit kennengelernt hast, und dann hast du auch was in den Main-Shows, wo du dich dann später dran festhängen kannst, wenn du die schon kennst oder dergleichen, dann ist es quasi wurscht, dass du nicht weißt, wer ein Chris Jericho ist oder ein Swerve oder whoever, ja, ist dann egal, aber dann hast du eben deine zwei, drei Leute, die du von damals kennst, mit denen du dann quasi aufgewachsen bist, in Anführungszeichen, und die tragen dich durch die Shows, und ich finde, da ist es einfach gerade sehr schwer, was zu finden.
Ja, definitiv. Eine Unterscheidung. Ich meine, ich gucke beides gern. Ich gucke Collision gern, Dynamite gern, und trotzdem, ja, weiß man nicht hundertprozentig so die Unterschiede. Man könnte natürlich auch NXT damals schon gemacht hat, ne, bevor irgendwie WWE-Talent vom Main-Roster runtergekommen ist, waren es japanische Talente, ne? War dann Jushin Thunder Liger einfach mal da, ne? Wir haben das ja mit AEW durchaus auch, dass die ja viele Foreign Talents haben, viele Leute, die bei CMLL beispielsweise unterwegs sind und dort antreten. Dann lass sie doch vielleicht nur bei Collision antreten, dann weißt du es auch mehr. Kann man alles machen. Aber gucken wir uns noch mal ein bisschen die Parallelen an. Also klar ist beide, WCW war mal ganz knapp dran, aber beide sind schon am Ende dann auch meilenweit von der WWE entfernt gewesen. Ja. Man muss nicht drüber sprechen, dass AEW mal diesen Versuch gestartet hat, dass der dann nicht gelungen ist, ist auch relativ klar. Und ich glaube, gerade ist die Schere relativ weit auseinander. Ne?
Ja, ich muss fairerweise sagen, also ich habe das auch nie so erlebt, dass da, also das Geschäftsmodell von AEW war ja nicht darauf ausgelegt, größer zu sein als die WWE.
Und darf es übrigens auch nicht sein. Ich glaube,
das gab es ja nie als Versuch, als konkreten. Also klar nimmt man das mit, wenn man mal mit den Ratings drankommt und so. Das sollte natürlich auch ein langfristiges Ziel sein. Aber du darfst dein Geschäftsmodell ja nicht darauf anlegen, dass du jetzt in Jahren X irgendwie daran vorbeigehst. So, und es war bei WCW ja einfach weitestgehend der Fall, dass man die Nummer 1 sein wollte um jeden Preis. Das war der Anspruch. Und das hatte dementsprechend nicht geklappt. So, und daran sind sie ja eben auch verreckt dann.
Definitiv. Sie sind verreckt, und das ist auch so ein bisschen so der warnende Hinweis, abgesehen davon, ne, klar, beide waren bei TNT unterwegs, unter anderem als Sender. Zuletzt, also wenn wir uns beide Shows angucken von 2024 AEW und auch von WCW, die 234. Folge wird auffallen, dass beide Arenen aktuell selten richtig ausverkauft sind. Ne? Da war, muss man sagen, die WCW ja ein Stück weit besser, die immerhin noch, zumindest, ich weiß nicht, ob es wirklich gestimmt hat. Als Kind habe ich auch nicht mehr genau die Erinnerung, aber zumindest von den Zahlen immer so im 5000er, 6000er Schnitt war. Bei AEW kommt es wirklich krass auf die Location drauf an. Die haben bessere Grounds und schlechtere Grounds. Aber ist dann auch beides nicht mehr ausverkauft. Lustigerweise beide übrigens sehr groß in UK. Letztes Jahr hat ja AEW sehr, sehr gute Sachen gemacht in London. Das Ding war ausverkauft im Wembley-Stadion. 2000 gab es beispielsweise für die WCW noch die Millennium-Tour, wo alles ausverkauft war. Sowohl in, ich glaube, in Manchester waren sie, als auch, glaube ich, Birmingham. Also das war auch ausverkauft. Lustig, also es ist interessant, wie da der Unterschied ist. Und beide, übrigens eine Parallele, haben Dustin Rhodes im Kader. Fallen dir noch weitere Parallelen auf?
Sting war der Overste in beiden Rostern vermutlich die ganze Zeit.
Muss man auch sagen. Ist auch so ein Punkt, ne? Also Dustin Rhodes im Kader, Sting im Kader, ja.
Aber nur ganz kurz, um auf die Zuschauergeschichten zu sprechen zu kommen. Ich bin da nicht so firm bei WCW tatsächlich. Ich weiß nicht, wie die ihre Touren geplant haben und ob das alles durchoptimiert gewesen ist und dergleichen, aber das ist ja ein riesiger Talking Point bei AEW, den man ja auch nicht von der Hand weisen kann, ne? Dass die einfach teilweise von der Geografie her nicht die smarteste Entscheidung treffen. Ja. Ne? Die sind halt teilweise, manchmal kommen sie in einen neuen Markt, wie jetzt in Kanada, und da fliegt es ihnen ja quasi alles entgegen wieder, ne? Weil die Leute Bock haben und dergleichen. Auch wenn es da jetzt auch mal wieder eine Show gab, wo dann ein bisschen weniger dann live dabei gewesen ist, aber generell ist das ja als Erfolg zu verbuchen, und manchmal bespielen sie aber die gleiche Ecke eben rauf und runter die ganze Zeit, und dann bricht es halt eben ein, weil die Ticketpreise eben einerseits auch echt ganz schön saftig sind. Also mir fehlt ein bisschen der Vergleich im typischen Leben in den USA, ob das da so normal ist, aber von außen betrachtet sind die AEW-Preise schon ganz schön heftig. Ja. So, also auch nicht unbedingt einsteigerfreundlich. Und dann eben so andere Punkte auch, wo ich halt auch mit dem Kopfschütteln von außen betrachtet, also diese ganze Sache mit dem Thema Merch und den Merch-Ständen, die hält sich jetzt ja inzwischen seit Beginn eigentlich, oder? Also, dass sie niemals genug Merch dabei haben oder zu wenig Merchstände. Also, das war ja selbst in Wembley so.
Ja, das war in Wembley auch.
Bei uns auf der Ecke, so. wo du draußen diese zwei Merchstände hattest, wo es ein paar ganz nette Sachen gab, aber da gab es halt zwei Stück von und du standest halt eine Dreiviertelstunde an, oder eine Stunde. Mhm. Weil es da irgendwie in diesem ganzen Area halt zwei von diesen Dingern gab. Und bei den ganzen anderen Sendungen, die sie, oder den ganzen anderen Shows, die sie hier gerade haben, die Leute machen ja reihenweise Fotos davon, wie da sechs T-Shirts hängen, die es zur Auswahl gibt. Und da frage ich mich halt echt, wie das sein kann, weil das sind ja die low-hanging fruits, ne? Also ich meine, das ganze Musikbusiness verlässt sich inzwischen weitestgehend auf T-Shirt-Verkäufe. AEW hat eine riesige T-Shirt-Firma im Hintergrund, die bei der Gründung der ganzen Geschichte eine große Rolle gespielt hat. Das ist leicht verdientes Geld, verhältnismäßig, ne? Also ja, klar, dass dann irgendwas ausverkauft ist und dergleichen ist ja geschenkt. Aber das ist für mich so eine offensichtliche Sache von außen betrachtet, ausbetrachtet wohlgemerkt, wo ich halt sage, da lässt man halt einfach Kohle liegen, ganz offensichtlich.
Völlig absurd, weil im Endeffekt, wir wissen es alle, für Indie-Wrestler, für Wrestler, die bei uns in der WXW beispielsweise unterwegs sind, in Berlin, für die ist das A und O, einfach viel Merch zu verkaufen, weil damit machst du im Zweifel mehr Geld als mit den Auftritten selbst. Wie kann das sein, dass AEW, die natürlich auch nicht immer das geilste Design haben, Design ist tatsächlich auch das nächste Problem, ja, wo ich mir oftmals die Frage stelle, wer kauft denn sowas, wie blind muss man sein, aber manchmal haben sie einen Treffer und dann bekommst du das nur ganz schwer. Also das kann auch nicht, das ist wirklich ein Thema und das war übrigens bei der WCW viel, viel besser. Also das muss man sagen, ich war ja dann damals auch mal bei ein, zwei Touren und also da habe ich schon alles bekommen, was ich wollte. Ja, unter anderem auch einen Schaumstoffgürtel.
Geil.
Ja, da war ich als Fan war ich da groß dabei. Ja? Auf jeden Fall einen Schaumstoffgürtel kaufen. Also insofern, das hat die WCW definitiv besser gemacht und das muss halt AEW noch viel, viel besser machen, um auch mehr Geld zu generieren. Ne? Und dementsprechend vielleicht auch on the other side dann irgendwie die Ticketpreise ein bisschen günstiger zu machen. Ne?
Ja, also das raff ich halt echt nicht. Also ich meine, die Ticketpreise, wenn du das halt teilweise liest, ist halt echt jenseits von gut und böse.
Ja, das ist, also es kommt drauf an. Also wenn du schnell bist, geht das tatsächlich ganz gut, aber es geht schnell in die Höhe, sag ich mal. Ne?
Ja, also keine Ahnung, ich bin kein Veranstaltungskaufmann, aber ich würde halt einfach darauf achten, dass die Dinger halt einfach weitestgehend voll sind und man natürlich macht man keinen Minus, machen da die Dinger für $10 raushauen, aber
ja,
sehe ich genau. Das Ding ausverkauft ist, dann ist das erstmal geiler, also auch mit Merch vor Ort und dergleichen.
Und die Stimmung übrigens auch. Und das ist tatsächlich so ein Thema. Du merkst, es gab so 3-4 Events, wo wirklich extrem viel zu wenig für die Halle, die gebucht wurde, Fans da waren. Und das merkst du, es macht sich auf die Stimmung breit. Und du hast natürlich jetzt das Positivbeispiel, hast du ja eben gerade schon gesagt, Kanada. Es gibt viele Märkte, die sehr, sehr gut für AEW funktionieren. Das muss man auch auf jeden Fall so sagen. Aber bei einigen, wo es dann halt nicht so funktioniert, dann hast du das Gefühl, okay, die Arena ist so groß und dann ist die Stimmung unnötig schlecht, auch wenn die Qualität der Shows total geil ist. Gut, man muss es erstmal so nehmen, dass sie das so weitermachen. Ich hätte es ja total geil gefunden, wenn man öfter mal kleinere Venues ansteuert, ja, weil erinnern wir uns an die ECW, die hat oftmals kleinere Venues gehabt und die Stimmung war trotzdem geil und das hat ja im Endeffekt sich auch komplett übertragen auf das Produkt dann, ne?
Ja, komplett.
Dementsprechend muss man dann aufpassen. Aber wenn ich noch eine weitere Parallele irgendwie mal aufmachen könnte, und da will ich mal fragen, ob das überhaupt zutrifft, aber ist es nicht für dich auch so, dass zumindest, es gab noch nicht das Finale, aber es ist schon so, dass AEW über vielleicht zu große Stars genauso gestolpert ist, wie es bei der WCW mit Hulk Hogan etc. der Fall war?
Ja, du hast die CM Punk-Geschichte, aber die ist ja, oh Gott, die ist ja schon wirklich fast ein Unikum in der Wrestling-Geschichte, ne? Also das ist eine komplette Eskalation und ja kein Stolpern gewesen, sage ich mal irgendwie an der Stelle.
Ja, man kann es auch anders sehen, das ist nur eine Frage, weil am Ende kannst du es auch ganz anders bewerten, ne?
Ja, also keine Ahnung, ich finde, sie haben halt, ich finde, AEW hat im Grunde einen ziemlich guten Track Record, wie es, was das Nutzen von großen Namen angeht. Also sowohl ein, auch wenn er jetzt inzwischen drüber ist, ein Jericho haben sie weitestgehend sinnvoll eingesetzt, vor allem in der Anfangszeit. Moxley ist eine super gute Ergänzung. Danielson ist super gut und die halten sie auch alle bei Laune. Also da hörst du ja nichts Negatives
weitestgehend. Ganz im Gegenteil. Ne? Also, ich glaube, dass Moxley unfassbar zufrieden ist. Ich glaube, dass Danielson übrigens auch mittlerweile, glaube ich, sehr viel sagen hat, wenn es um das Produkt generell geht. Ich glaube, das merkt man auch im positiven Sinne, aber da wollte ich dich gar nicht abkanzeln. Ja. Red ruhig weiter.
Nee, alles gut. Also insofern würde ich sagen, die nutzen das generell ganz gut. Also CM Punk ist halt wirklich nochmal ein krasser Sonderfall, den sie halt vergurkt haben, wobei da gehören ja auch immer zwei Seiten zu an der Stelle, der halt nicht aufgegangen ist. Aber ich sehe das bisher nicht so, als würde die Card daran kranken. Also ich habe nicht das Gefühl, du hast so einen verstopften Main-Event mit Leuten, die eigentlich alle mit drauf müssen. Und Danielson moderiert sich ja auch selber ab, sag ja. ich mal, im weitesten Sinne. Das ist ja auch gerade das, was er machen möchte. Ich habe das bei Edge und Christian, habe ich das Gefühl, die sind super happy mit dem, was sie da machen und wo sie sind. Moxley genießt, glaube ich, auch, wie du gerade schon angedeutet hast, auch seine Freiheiten, die er da hat. Was aber, das ist halt immer so die Sache. Das wird dann auch öfter immer negativ ausgelegt, von wegen der AEW bietet ja nur denen dann irgendwie was, die keinen Bock haben, ein Fulltime-Schedule von der WWE zu worken, die dann nur, ne? Und ja. ich dann denke, ja, aber das ist ein super, das ist eine super gute Nische, in die man rein
kann. Finde ich tatsächlich total vorteilhaft,
ja. Weil du musst nicht sagen, ja, wir brauchen dich hier für 1000 House-Shows und jede TV-Sendung, sondern ja, wenn du nebenher irgendwie mal 2-3 Monate Pause haben willst, weil du Familie hast oder in Japan catchen willst oder dir irgendwo bei Game Changer Wrestling beide Füße absprengen möchtest, dann mach das gerne in der Zwischenzeit, ist alles fein. Hauptsache du bist bei unserem größten Pay-Per-View wieder mit dabei und die paar Monate davor, alles gut. Riesenvorteil, und ich finde, das ist ein Vorteil, den AEW sehr leicht für sich claimen kann, wo sie nicht unendlich Geld draufschmeißen müssen, es sei denn, man rechnet jetzt Auftritte gegen Geld und dergleichen, na, das ist was anderes, aber wo sie eben dann irgendwie sagen müssen, wir zahlen dir jetzt hier auch genau das, was du in der WWE bekommen würdest, weil das tut denen natürlich mittelfristig weh, weil sie nicht die Umsätze machen werden, die die WWE hat und nicht das Backing haben, das WWE halt hat, ja. Weil es ja auch weitestgehend noch privat, sage ich mal, ist. Aber das ist super gut und die Leute dann richtig einzusetzen, wunderbar. Also bei Mercedes Moné bin ich jetzt gespannt, wie sie die einsetzen. Mhm. Der Start war ein bisschen seltsam mit dem ganzen Kommentargedöns, aber sei es drum, vielleicht hat sie ja noch irgendwas, wo sie gerade noch ein bisschen Zeit braucht. Aber ansonsten finde ich, nutzen die alle großen Namen, die sie bekommen haben, sehr, sehr gut. Soweit.
Finde ich tatsächlich auch. Deswegen würde ich auch sagen, das ist trotzdem ein Unterschied, wie die ganze Hogan-Sache, Hogan und Co.-Sache ja bei WCW gelaufen ist, wo viele auch diese Creative Control Klausel hatten. Hogan ja einer der Spaltpilze dann dementsprechend auch war, was dazu geführt hat, dass der WCW auch schlecht ging. Und dann gab es ja auch diese Seitenverschiebung. Wer war auf Hogans Seite? Dann zwischenzeitlich Eric Bischoff. Und was ist dann noch gelaufen? Da war ja sehr viel Backstage-Politicking. Wow, oh, wir schon das Gefühl hatten, das zwischenzeitlich auch bei der CM Punk-Sache, Young Bucks-Sache der Fall war, aber das hat sich ja wieder beruhigt. Mittlerweile würde ich auch behaupten, dass das Produkt, die Qualität des Produkts wieder viel besser geworden ist, seitdem man nicht mehr um Punk herum irgendwelche Sachen machen muss. Ich glaube, die Zufriedenheit scheint da auch Backstage viel größer zu sein. Wenn wir auf weitere Unterschiede gucken, denn du hast eben schon das Geld angesprochen. Also bei der WCW war es natürlich schon so, dass erstmal sehr viel Geld reingebuttert wurde, für, wie soll ich sagen, wahnwitzige Verträge zwischenzeitlich. Ist das eher ein Unterschied oder ein Vergleich, der vielleicht auch sogar der ganzen Situation ähnelt, weil auch AEW natürlich dadurch, dass Milliardär im Hintergrund wirken kann, da ja doch relativ viel Geld da ist?
Ich würde sagen, die Voraussetzung ist eine starke Ähnlichkeit eher, weil sie, glaube ich, beide finanzielle Entscheidungen treffen müssen, die sich nicht ökonomisch rechnen müssen in erster Stelle. Ja. Also ich glaube, es gibt super viele Punkte, auch von außen betrachtet, wo man guten Gewissens sagen könnte, da könnte AEW extrem Geld sparen, ohne dass es sich in irgendeiner Form beim Produkt bemerkbar machen würde. Ich meine, wir können sogar sagen, sowas wie Ring of Honor könntest du vermutlich inklusive Talent erstmal streichen, aus, ohne dass es 80% der Fanbase stören würde. Oder 90% der Fanbase, 90% so.
Muss man leider so sagen, ich mag es auch, aber es ist halt ein Liebhaberprodukt, ne?
Ja, aber aber die Aussage, wie ich sie gerade meinte, die meine ich tatsächlich so.
Genau.
Und ich würde noch einen Schritt weitergehen und sagen, angenommen, wir würden uns hier mit 5 Leuten zusammensetzen und wir würden uns das ganze AEW-Roster aufschreiben, ja? Angenommen, da kommen, ich weiß nicht, was meinst du, wie viele Wrestler hat AEW gerade? Ich weiß es gerade gar nicht aus dem Kopf. Aber wie groß ist das Roster
bestimmt? Also ich würde sagen, das aktive Roster, 70, 80 Leute.
Ja, okay. Ja, sagen wir mal, es sind 70, 80 Leute. Und sagen wir mal, man darf 40 davon behalten. Ich würde sagen, und jeder darf irgendwo sein Kreuzchen machen bei den Wrestlern, ne, die man behalten möchte. Ich würde davon ausgehen, dass wir da relativ auf die gleichen Namen zum Schluss bei rauskommen würden. Von denen wir sagen würden, die sind es wert zu halten. Und das hier sind vielleicht die Leute, die könnte man eher vielleicht an der Stelle auch vernachlässigen an der Stelle und vielleicht cutten an der Stelle. Und ich glaube, da gibt's ganz, ganz viele Punkte. Und das ist dann eher eine Gemeinsamkeit zur WCW, wo dann eben auch man nicht sagt, das muss sich hier im ersten Schritt rentieren. Wir machen das jetzt, weil das zahlt in irgendeiner Form auf das Produkt ein. Das kann man vielleicht auch gar nicht messen. Und ich will auch gar nicht, dass jetzt bei AEW nur Leute arbeiten, die finanziellen Mehrwert für die Promotion bringen. Das ist mir als Fan per se ja völlig egal, ob die an jetzt Wrestling XY Geld verdienen. Und ich bin auch ja großer Fürsprecher dafür, dass man immer Sachen machen muss, die jetzt nicht unbedingt Kohle bringen, aber helfen zu branden an der Stelle. Und insofern hat AEW einen ungeheuren Luxus. Ich glaube, bei einigen von den Sachen würde es ihnen gut tun, sich ein bisschen drauf zu beschränken, was ihnen jetzt gerade hilft. Und gar nicht mal unbedingt, weil mir daran gelegen ist, dass es ihnen finanziell gut geht, sondern vor allem, weil ich glaube, dass es den Produktfokus gibt, tatsächlich an der Stelle, dem es leider sehr oft abgibt. Mir geht das sehr oft so, dass ich bei AEW gucke und dann merke, ach, der ist auch noch da. Das habe ich wirklich super oft. Und ich glaube, es würden alle davon profitieren, wenn man es halt verschlankt in dem Sinne, dass man dann sich eben auch auflastet, für bestimmte Personen eine Geschichte zu erzählen, die entsprechend fokust und sich dann konkret Gedanken macht, wie kriege ich die in den Shows unter. Und so ist es halt sehr viel Spielwiese in jeglicher Hinsicht. Und das kann eben auch schaden, weil es ist halt, man muss sich halt auf nichts verpflichten, ne?
Du musst ja auf nichts verpflichten, das ist richtig. Und die Tatsache, dass es aber so viele Leute gibt, sorgt natürlich dafür, dass du halt nicht jedem eine Story geben kannst, ne? Das hast du ja eben schon artikuliert und sorgt vielleicht mal für Frust bei dem einen oder anderen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass die Einsatzzeit auch mit drei Shows halt nicht so gegeben ist, wie sie optimalerweise wäre. Was jetzt gemacht wird, was ich ganz gut finde, ist, dass der Weg jetzt wieder vermehrt auch tatsächlich so ein bisschen in die Indies oder woanders hingeht. Also, dass sie jetzt beispielsweise Jack Perry-Situation, wie auch immer sie es genau geregelt sein mag, dass der bei New Japan ist. Viele sind jetzt mehr oder weniger bei New Japan oder bei New Japan Strong. Es gibt einige, die jetzt gerade in Mexiko unterwegs sind oder wahrscheinlich auch mehr Leute, die jetzt in der nächsten Zeit wieder independent unterwegs sind, wie Danhausen beispielsweise, der gerade ein Game-Changer-Programm fährt, weil er halt momentan keinen Platz im Main-Roster hat. Wenn man das so regelt, finde ich das tatsächlich ganz gut. Du sprichst über den einen oder anderen, das sind gar nicht so wenig, die dann sich die Auszeit nehmen. Jeder würde sich wünschen, dass Chris Jericho sich mal wieder eine lange Auszeit nimmt, ja. Aber andere machen das ja, ne? Und Moxley war ein paar Monate weg und das funktioniert. Das ist alles gar nicht schlimm. Wenn das dann so funktioniert, wäre es gut. Aber es gibt trotzdem halt immer noch sehr, sehr viele Leute und dann wird es tatsächlich ein bisschen problematisch. Wo ich aber einen krassen Unterschied sehe, ist die Tatsache, aufgrund der Dichte, die du hast und aufgrund der Tatsache, dass du einfach sehr viel Talent hast, die auch Bock haben zu performen, du halt einen Qualitätsunterschied hast zwischen WCW und AEW zu einer ähnlichen Zeitphase, der komplett krass ist.
Ja, das würde ich auch auf jeden Fall, das würde ich auch tatsächlich so sehen. Also du hast auf jeden Fall das Grundniveau an Motivation ist viel höher. Das muss man jetzt mal ganz kurz sagen. Also bei WCW gibt es ja unzählige Beispiele von Leuten, die einfach fürs absolute Nichtstun Kohle gekriegt haben und dergleichen. Ja, also komplette Millionengräber die ganze Zeit, die überall waren. Das hast du halt in der Form nicht. Alleine schon, weil einfach, glaube ich, in diese Personalspitze, du hast ja die Hulk Hogans angesprochen, du hast die Leute angesprochen, die sie von WWE geholt haben, die Allstars und dergleichen, die es bei WCW gab, das ist ja Geld ohne Ende versunken einfach an der Stelle, das gibt's in der Form bestimmt nicht.
Das gibt's halt nicht, also überleg dir mal allein das, was so mitschwang bei der WCW, dass du Backstage-Sequenzen hattest, wo Miss Elizabeth mit Kimberly, genau, beide immer nur in Backstage-Sequenzen unterwegs gewesen. Fragst, was machen die alle? Ja, Hogan selten aufgetreten, viel Geld kassiert, Ric Flair runtergewirtschaftet, aber immer noch natürlich auch mit einem ordentlichen Salär und da waren so viele, the total package mit einem Millionenvertrag, unfassbar viele Leute dabei, die richtig viel Geld
vergessen, kassieren. Wir reden noch gar nicht über etwaige Footballer und Gaststars und dergleichen, die bestimmt auch nicht für einen warmen Händedruck angetreten sind.
Auf keinen Fall.
Dennis Rodmans und Karl Malone sind.
Also im Endeffekt ist es genau der Fall, ne? Also ich habe mal geguckt, 2020, das ist natürlich in unterschiedlichen Zusammensetzungen, ne? Aber da waren über 280 Leute bei der WCW unter Vertrag und irgendwie aktiv, ne? Von einem Tracy Smothers hin zu dem Workhorse Jeff Jarrett, muss man tatsächlich sagen, Jeff Jarrett, einer der tragenden Säulen damals noch bei der WCW gewesen. Und das ist schon krass. Das ist dann schon eine heftige Hausnummer, ne?
Ja. Ja, es ist wirklich heftig.
Und dementsprechend, aber auch viele, wo du gesagt hast, ja, okay, aber was wird da jetzt draus, ne? Weil ich glaube, bei AEW ist es ja aktuell so, wenn Allstars unterwegs sind, und ich zähle Edge mal dazu, beziehungsweise Adam Copeland, dann ist der maximal motiviert, das beste Match hier rauszuholen, ne? Und du lässt ja einen Christian Cage und einen Adam Copeland genau ihre Fehde kulminieren bei einer Weekly, aber du weißt ganz genau, das findet in Kanada statt, sie hauen alles raus und sie haben richtig Bock. Aber das ist ja ein Ehrgeiz, eine Geilheit auf ein Match, was du bei der WCW gar nicht mehr hattest.
Nee, absolut nicht. Und wie gesagt, es sind auch ganz viele Sachen, Sachen, die überhaupt nicht schlecht sind, dass sie die machen. Also wo ich einfach nur sage, das ist vielleicht nicht notwendig. Es gibt ja einfach, AEW erlaubt sich auch den wahnsinnigen Luxus, wir haben es jetzt gerade über Cardona gesprochen, von Leuten einfach mal einmalig dazu zu holen und dergleichen. Ja. Und für mich als Casual-Fan, sag ich mal, der da keine Aktie drin hat, ist das super cool. Aber gerade Black Taurus zum Beispiel auch, der auch dann irgendwie mal kurz da war und TV-Zeit bekommt, aber dann eben auch nicht mehr da ist. So, ne? Wo ich dann sage, okay, das Finanzielle ist die eine Geschichte. Ich finde es als Fan cool, dass der da war. Ich würde mir dann als Verantwortlichen eher mal Gedanken drüber machen, so wie viel ist meine eigene TV-Zeit wert und könnte die vielleicht jemand anders vertragen. Aber im Endeffekt kommt da als Fan immer noch was Unterhaltsames bei raus, was der Promotion nicht wehtut. Insofern ganz andere Höhe, sage ich mal, Fallhöhe an der Stelle.
Ist halt super Beispiel, du hast Black Taurus angesprochen. Thatcher ist genauso das Beispiel, ne?
Thatcher, genau, diese, ja.
Wo Timothy Thatcher als, sage ich mal, Smart-Mark-Ding dann mehr oder weniger reinkam, wenige Leute kannten ihn, oder vielleicht kannten ihn noch ein paar von der WWE. Wir sind total ausgemarkt und fand es total geil, weil er WXW Original mehr oder weniger ist, ja. Und wir freuen uns dann, aber es ist natürlich so, dann ist er mal da, catch gegen Bryan Danielson, du findest alles geil, dann ist er wieder weg, so, ne?
Ja,
ist
ja,
dann halt einfach so, ne?
Und ja, exakt.
Auch der riesen Aufriss, der um Nick Gage gemacht wurde, erinnere dich, ne? Der war im Main Event einer Dynamite-Folge, glaube ich, ja, gegen Chris Jericho, ne? Richtig blutig, auch wieder so ein Match, wo Chris Jericho irgendwie einfach Dinge machen wollte, ja, und dann war der aber auch nie wieder gesehen, ne?
Ja, ja.
Ist auch nicht schlimm, ich brauchte den jetzt nicht wöchentlich.
Nee, die Frage ist halt, was hätte man mit der Zeit stattdessen machen können, aber ja.
Ja, aber ich meine, solche Dinge sind aber auch geil für uns als Fans, die lange dabei sind, weil wir appreciaten sowas, solche Momente halt, ne? Aber das ist halt der Unterschied, ne? Ansonsten muss ich sagen, in Sachen Unterschiedlichkeit bleibt mir aber auch so ein bisschen, abgesehen von dem Booking, was ich trotz der Tatsache, dass wir darüber sprechen, dass auch da manchmal die Stringenz fehlt, dass du zumindest das Gefühl hast, dass da kein dauerhaft selbstverliebter Clown wie Vince Russo rumwurstelt und jemand, der immer meint, er könnte alles super booken und es dann auch in den Sand setzt wie Eric Bischoff, weil da schließt sich auch der Kreis zu dem, was ich vorhin angefangen habe, weil Eric Bischoff ja immer so großartig shootet gegen Tony Khan und will ihn jetzt nicht in Schutz nehmen, Tony Khan macht auch viel Schlechtes, aber ich muss tatsächlich schon sagen, dass das Gefühl, Wrestling zu verstehen, bei ihm deutlich größer ist, als ich das bei Eric Bischoff immer der Fall hatte, der relativ viel Mist gemacht hat in der Zeit und an der Zeit da war, in der Wrestling halt sehr fluktuiert.
That being said, Matthew, let's roll the tape.
Tja, Jasper, das hört sich jetzt eigentlich alles ganz gut an. Wir sind jetzt mit dieser AEW vs. WCW-Folge schon einigermaßen gut durch. Aber Jasper, ich muss hier nochmal rein. Deswegen der Cut, denn eigentlich nächstes Thema wäre gewesen Booking und Entscheidungsträger, wo wir eigentlich wahrscheinlich auch darauf referiert hätten, dass nicht immer das absolute Chaos bei AEW ausbricht, wie das damals bei der WCW 2000 war, wenn wir uns an Eric Bischoff irgendwie erinnern, Vince Russo, der da noch am Start war, beides absolute Egomanen, aber Jasper, wir müssen darüber sprechen. AEW hat das Video veröffentlicht, Backstage-Video zu diesem Brawl bei All In. Es geht hier um CM Punk versus Jack Perry. Und ehrlich gesagt, gib mir erstmal dein Gefühl dazu, was du davon hältst, denn irgendwie habe ich schon ein bisschen das Gefühl, wir hatten ja auch geschrieben, es könnte schon ein markanter Moment sein für die Geschichte von AEW. Was meinst du?
Ja, man muss das ja so ein bisschen layered betrachten, tatsächlich. Also, ja. Ich finde es in jeglicher Hinsicht eigentlich zumindest mal blöd. Also, aus rein egoistischer Sicht, mir hat das einfach überhaupt nichts gegeben. Ich finde das sehr egal. Ich finde das als Story-Element in dieser AEW-Erzählung mit den Young Bucks, finde ich es erstmal ziemlich egal. Mach es erstmal aus der Perspektive. Mir hat das überhaupt nichts gegeben. Ich fand, das war ein seltsames TV-Segment, ganz seltsame Atmosphäre, weil auch ohne Ton, die Reaktionen fand ich auch sehr maum drauf, die man so gesehen hat und gehört hat tatsächlich. Ich finde auch, das ist ein Element, was diese Story überhaupt nicht braucht. Also ich habe irgendwie, mögen mich einige für kreuzigen, aber es wird keine Young Bucks Storyline für mich geben, die für mich großes Drama in dem Sinn braucht. Die sind halt die wrestling Shitposter die ganze Zeit sozusagen und ich werde da nicht für brennen, dass jetzt FTA irgendwie zum Schluss gegen die Titel gewinnt und dann wird das für mich eine mega emotionale Sache. Das wird lustig und cool, aber in meinen Augen ist das so ein Match, das braucht überhaupt gar keinen so krassen emotionalen Unterbau oder so, finde ich völlig drüber. So, und dann die andere Perspektive und da ist es halt viel Mutmaßung und da kann ich, also ich habe ja keine Infos, wie man das Backstage fand. Man kann sich halt ja nur irgendwie durch Empathie versuchen, da rein zu versetzen. Ich hätte es, glaube ich, als Mitarbeiter sehr komisch gefunden tatsächlich, einfach, dass darauf TV-Zeit verschwendet wird in dem Maße, dass man dieses Thema nochmal so krass hochkocht die ganze Zeit, weil ich nach wie vor finde, es ist halt auch einfach für AEW einfach kein schönes oder tolles Kapitel und ich finde auch nicht, dass man das irgendwie noch aus seiner Sicht erzählen muss tatsächlich, weil es einfach offensichtlich nicht gepasst hat so, ne, also ich persönlich habe keinen Beweis gebraucht, dass CM Punk da irgendwie falsch gelegen hat oder sich falsch verhalten hat oder dergleichen. Insofern auch aus der Sicht war es nix. Und das Dritte, und das finde ich dann eigentlich am traurigsten, ist, dass es halt einfach ein totales Non-Thema war, wenn man nicht das Video gesehen hat. Also ja, eigentlich in meiner Vorstellung passiert sowas jedes Wochenende beim Wrestling Backstage, also ich weiß nicht.
Ja, also ich finde, die unterschiedlichen Layer, die du auch angesprochen hast, sind total wichtig. Also für all diejenigen, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, ne, AEW hat bei Dynamite die Backstage-Szene zwischen CM Punk und Jack Perry dann veröffentlicht, wo ja dann auch im Endeffekt die Demission von CM Punk daraus erfolgte. Die Riesenkontroverse dann auch nochmal am Start war. Es war in diese Story eingebunden, man hat halt auch nichts gehört, weil der Ton im Grunde gefehlt hat. Wie du schon sagst, es ist in diese FTR gegen Young Bucks Story eingebunden gewesen, aber natürlich sehr, ja, wie soll ich sagen, ja, man hat es künstlich draufgeklatscht, ne? Also man muss schon sagen, dass das irgendwie ein Versuch war, das irgendwie in der Story einzubinden. Man hat aber gemerkt, dass es ein Fremdkörper war, also dass das Element auch ein Fremdkörper war für diese Story. Dann gab es eine Promo von FTA, die das irgendwie versucht haben zu retten, die dann dementsprechend dann auch gesagt haben, so keine Ahnung, jetzt lass das doch mal Geschichte sein, wir wollen in die Zukunft gucken, alle im Lockerroom wollen die Zukunft gucken, wir haben keinen Bock mehr, uns ein 7 Monate altes Video anzuschauen. Ich fand, das war ein netter Versuch einer Rettung, um es mal so zu sagen, um sie ja nochmal als Good Guys zu präsentieren, ja klar, mit ihrer Nähe zu CM Punk, aber du machst halt gerade sehr, sehr viele richtige Punkte auf, denn auf der einen Seite ist es tatsächlich auch ein Video, was 7 Monate her ist. Es war von Anfang an klar, dass AEW oder Tony Khan oder wie auch immer damit nichts gewinnen konnte. Es war eigentlich klar. Und für mich ist die Situation oder das, wie es am Endeffekt sich geäußert hat, weniger dramatisch gewesen. Ich muss sagen, ich habe in dem Moment, ich will auch mal mit dir über verschiedene Layer gerade sprechen, denn es gibt unterschiedliche Zeitabfolgen, mit denen ich unterschiedliche Ärgernisse gespürt habe. Also,
das kann ich verstehen.
Ja, ich sag dir mal, und da haben wir ja auch gleich drüber geschrieben, als es angekündigt wurde, das war ja während des WrestleMania-Wochenendes. Und das passierte, um alle mal reinzuholen, als Reaktion darauf, dass CM Punk mit Ariel Helwani gesprochen hat, in seinem Podcast, MMA Hour heißt er, und hat relativ, ja, seine Sicht der Dinge präsentiert, wie das alles so passiert ist, und hat sich erstmals geäußert. Und offenbar war es so, dass Tony Khan sehr sauer darüber war, dass CM Punk da so gesprochen hat, und hat sich das aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen nicht nehmen lassen, da jetzt einen Konter zu setzen und dementsprechend da das Backstage-Video zu zeigen. An dem Wochenende, ich glaube, es war an dem Samstag, wurde halt gesagt, ja, am Mittwoch wird das veröffentlicht, und es gab riesen Aufschrei natürlich in der Internet-Community. Und ehrlich gesagt war es für mich aber da halt schon, also für mich war das eigentlich schon fast das Schlimmere, weil ich ehrlich gesagt einfach mega enttäuscht war, dass man auf so Situationen nochmal abgehen muss. Weil ich habe eigentlich gedacht, Leute, das ist jetzt so lange her. Ihr habt gerade eine ganz andere Erzählzeit, ihr habt ganz andere Situationen, ihr müsst euch um ganz andere Sachen kümmern. Kümmert euch darum, was gerade aktuell ist und nicht um diese Geschichte, die 7 Monate her ist. CM Punk musste und wollte natürlich für sich Promo machen. Er ist für sich der interessante Guy, der gerade aber nicht wrestlen kann. Also ist er am Mikrofon halt stark und macht halt irgendwas und hat halt diese Situation nochmal aufgerührt. Und Ariel Helwani, das wissen wir auch, hat eher so einen Touch, dass er, wenn es irgendwie geht, immer was Negatives an AEW findet. Also es war ein gefundenes Fressen. Das muss man aber auch als Owner einer Company einfach mal hinnehmen und diese Nichterträglichkeit oder dieses Nichtertragen von Tony Khan, das einfach mal hinzunehmen und dann stattdessen anzukündigen, dass ein Video gezeigt wird, das hat mich eigentlich fast noch mehr geärgert. Kannst du das verstehen?
Ja, kann ich voll verstehen. Also ich finde, das ist ja auch so ein bisschen der Punkt an der ganzen Geschichte, weshalb ich das halt irgendwie schwierig finde, auch als Story so einfach mitzunehmen und zu behandeln, weil du ja weißt, dass das ja nur mit alles mit Durchwinken von oben kommt. Weshalb diese ganze Geschichte mit den Bugs als den Arschlöchern, die das jetzt bringen, nicht klappt, weil ich ja im Hintergrund weiß, dass das von Donny Kahn durchgewunken werden muss, damit das klappt an der Stelle. So, ne? Ja. Das ist ja, darüber ärgere ich, das finde ich halt auch, bei dem liegt ja eigentlich die blöde Entscheidung, dass er das in seiner TV-Show passieren lässt. Ja, an der Stelle. Also verstehe ich 100%ig, was du meinst, auf jeden Fall.
Und das ist halt, und wie gesagt, mich ärgert das so sehr, weil es ist unnötig, weil du kannst auch einfach mal derjenige sein, der sagt, okay, weißt du was, man muss Scheiße ertragen, ich stehe da jetzt drüber, wir gehen weiter und wir produzieren an diesem Mittwoch, den wir haben nach WrestleMania, einfach die bestmögliche Show mit den bestmöglichen Storylines und versuchen einfach für uns das Beste zu produzieren und nicht nochmal uns stechen zu lassen. Weil ich verstehe natürlich, dass Tony Khan aus seiner Sicht dann irgendwie, ja, keine Ahnung, sagt, okay, das kann doch nicht wahr sein. Und ja, CM Punk hat es ja bei diesem Interview mit Ariel Helwani ja selber gesagt, Tony Khan ist einfach ein good guy und das ist halt ein bisschen das Problem in dem Business, ne? Und da gab es ja dann schon danach direkt erste Reaktion, wo Tony Khan irgendwie einfach mal wild ein paar Leute dann entlassen hat, wo du auch gemeint hast, okay, was ist denn jetzt los? Okay, ist das jetzt die Reaktion darauf? Und dann ging es dann halt weiter mit dieser Ankündigung. Und es war so völlig unnötig gepokt, wo ich einfach denke, sei der bessere Mann, mach's einfach nicht, steh drüber und kümmere dich auch um dein Produkt so. Ne? Und das ist so ärgerlich gewesen. Und dann kamen wir jetzt dann zu diesem Mittwoch. Und ich muss sagen, die erste Aufregung, da hatten wir auch in dem Chat, da war ich dann auch so, Alter, das war so ein irgendwie unwürdiger Moment. Ich hatte nur die kleine Szene gesehen. Und ja, dann habe ich mir die komplette Show angeguckt, die eigentlich gar nicht schlecht war. Ich fand, Dynamite war insgesamt gar nicht so schlecht, muss man sagen. Es war nicht so dramatisch und im Endeffekt eingebunden war es dann irgendwie auch. Ja, naja, aber es wirkte halt irgendwie total off und unwürdig.
Ja, nee, das geht mir auch so. Also ich fand das dann auch einfach, es wackelt halt. Es ist eine komische Art von Fernsehen. Das ist eigentlich das, was mich am meisten nervt an der ganzen Geschichte. Das ist halt etwas, was dem Produkt überhaupt nicht hilft an der Stelle. Das ist einfach, fürs Produkt ist das völlig wurscht, was da passiert. Es ist, ich weiß auch nicht, für welche Zielgruppe das Ganze ist. Also vielleicht betrachte ich auch die AEW-Zielgruppe immer noch verkehrt, aber in meinen Augen ist die, also natürlich, die ist smartmarkiger als die von der WWE jetzt im Durchschnitt gesehen, gar keine Frage. Ja. Aber ich glaube auch, es gibt noch eine relativ hohe Anzahl von Leuten, die AEW gucken, ohne dass die jetzt knietief in dieser CM Punk-Causa drin sind, tatsächlich. So, die das einfach, ne, wo das einfach so, ja, ich weiß, dass der war mal da und der ist jetzt weg, aber warum wird das jetzt gezeigt? Die Footage ist halt auch aus letztem August, ne? Also ja. Das ist halt einfach auch ewig lange her. Das ist die Wembley-Footage, was in der Zwischenzeit passiert ist alles, ja? Also, das ist einfach so die Sache, wo ich mir denke, das ist fürs Produkt bringt das nichts. Und ja, jetzt kannst du das verargumentieren mit, ja, es ist ja voll cool für diesen Bugs-Heel-Turn. Ganz im Ernst, die Bugs sind diese Vögel mit komischen Bärten und bunten Anzügen, die sie seit 3-4 Jahren sind, die werden genauso als Heels immer so semi-gut funktionieren, wie sie es halt tun, weil die Leute die immer noch geil und lustig finden. Ja. Das werden keine Monster-Ultra-Corporate-Heels oder nein. So, weil die catchen, am Ende des Tages machen sie immer noch Super-Kick-Party und werden ihre großen Fratzen schneiden und dann irgendwie ein paar verrückte Spots machen. Aber das ist es dann auch, ja. Da wird jetzt kein Monster-Heal draus bei denen. Die brauchen das nicht, so. Und insofern bringt es das TV halt nicht weiter, so. Und dann kannst du halt irgendwie noch das Argument Jack Perry halt bringen. Mhm. Da können wir ja gleich auch nochmal so ein bisschen im Detail drüber sprechen.
Ja, sehr gerne. Mhm.
Aber auch da bin ich mir unsicher, ob das the way to go ist, tatsächlich. Aber das müssen wir, glaube ich, in einem separaten Part gleich einmal verhandeln.
Das verhandeln wir in einem separaten Part, genau. Ich will trotzdem sagen, dass meine Wut danach ein bisschen abgekühlt ist, ja. Also.
Ja.
Ich fand's halt trotzdem, ich bleib dabei, ich fand's peinlich und unnötig, ne, auf jeden Fall. Die Aufregung, die ich im ersten Moment hatte, das will ich ja auch nochmal, ist dann so einer der seltenen Momente, in denen ich mich dann so zu Tweets hinreißen lasse, ja. Mach ich eigentlich nicht mehr, ja, aber manchmal kommt's noch vor. Und dann hab ich dann irgendwie, glaube ich, auch geschrieben, keine Ahnung, es könnte so irgendwie so ein Moment sein, in dem AEW so langsam zusammenbricht. Ja, im Endeffekt ist es wahrscheinlich übertrieben, weil ich schon das Gefühl habe, dass das Fundament ja dann doch stabiler ist, als man denken mag. Worum es mir aber jetzt auch heute noch geht und was ich weiterhin festhalten würde. Also ich glaube, AEW wird daran nicht kaputt gehen. Es gibt wahrscheinlich bald wieder TV-Verträge. Es gibt immer noch genügend Situationen. Und ich meine, selbst TNA hat immer noch einen laufenden Vertrag. Ja, also irgendwie haben die es ja auch irgendwie ins Fernsehen geschafft, auch wenn das ein bisschen anders läuft. Aber ja, ich glaube schon, dass AEW dadurch nicht kaputt geht. Aber ein Punkt, der, glaube ich, schon relevant ist. Und du kannst mir aber gleich deine Sicht nochmal schildern. Vielleicht siehst du das anders. Oder vielleicht siehst du jetzt daran schon einen Kipppunkt?
Nein, auf gar keinen. Also ich sehe, also durch die Sache ist jetzt kein Kipppunkt da. Das ist jetzt nicht, Tony Khan hat sich live im TV entschlossen, $5 Milliarden zu verbrennen und
noch nicht.
Mit dem nackten Arsch ins Publikum zu springen oder sonst irgendwas. Ne? Das ist jetzt nicht passiert. Es ist im Endeffekt, also was es jetzt faktisch war, war in meinen Augen ein paar Minuten dummes Fernsehen. So, das ist das erste Ding. Die Sorge, die man ja hat, die da mitträgt, ist ja, was löst das Backstage aus, die ganze Geschichte? Ja, also, wie genau wird damit umgegangen? Das ist der Punkt ist ja nicht, dass das jetzt irgendwie das ein katastrophales Video war. Es war ja ein Non-Video eigentlich. Ja. Ist ja nichts passiert. Also abgesehen davon, sollte man vielleicht nochmal sagen, dass es natürlich sehr peinlich ist, dass man in dem Alter sich nicht anders zu helfen weiß, als irgendein Typen, der 20 Jahre jünger vermutlich ist, irgendwie körperlich anzugreifen, auch wenn Jack Perry da auch seinen Anteil sicherlich irgendwie dran hatte an der ganzen Konfrontation, aber es ist ja alles schon eigentlich eher peinlich, sag ich mal, ja, dass es nicht anders zu klären ist, gerade bei so einem Background von dem Thema auch. Aber die Frage, die man sich ja stellt, was löst das Backstage in der, also wie reagiert da so ein Lockerroom drauf? Oder, also, Lockerroom kann ich ja gar nicht beurteilen, weil ich nie gecatcht habe, wie der damit umgeht. Aber wenn ich mir einfach vorstellen würde, wenn man da irgendwie in einer Firma arbeitet und es wird andauernd auf solche Nichtigkeiten der Fokus gelegt, von dem man einfach so vermutlich das Gefühl hat, das bringt uns eigentlich hier alle gemeinschaftlich überhaupt nicht weiter und das Thema wäre einfach mal schön, wenn es durch ist und wir uns wieder auf das konzentrieren können, was uns gut gemacht hat. Das ist ja so ein bisschen die Sorge, die man hat. Vielleicht sehen wir das ja auch völlig falsch und die finden das alle cool und sagen, ja, ist doch lustig, machen wir jetzt nochmal mit und das ist mir sowieso egal. Oder der Großteil der Leute, die bei AEW sind, sagen sowieso, ist mir scheißegal, ich mache ja meine Kohle. Wenn der das meint, er soll das machen, dann soll das tun.
Ja.
Aber I don't know, also von außen betrachtet, mir fehlt ein bisschen die Fantasie zu glauben, dass das irgendwie positiv wirkt an der Stelle nach innen. Weil ich glaube, es sind Leute drin, die es zumindest mal unangenehm finden. Ich glaube, es sind Leute drin, die auch mit CM Punk noch befreundet sind. Und es sind einfach Leute drin, die sagen, mit der TV-Zeit kann man was Cooleres anfangen, als in irgendeiner Form jemand zu zeigen, der nicht mehr hier ist. Einfach die ganze Zeit. Das ist ja der eigentliche Punkt. Du schenkst ja jemandem TV-Zeit und weitere Kontroverse, der gerade in einer anderen Promotion ist, witzigerweise da gerade selber nicht catchen kann, weil er verletzt ist. Und du hältst ihn halt im Gespräch so. Und das, um ja vielleicht diffus drei von deinen Leuten irgendwie mit over zu bekommen. Wie gesagt, über Jack Perry müssen wir gleich noch sprechen, aber ich bin von dem Plan gerade nicht überzeugt. Das ist in meinen Augen keine gute Rechnung. Ja. Aber ja.
Also ich finde das ganz wichtig. Du hast zwei Punkte angesprochen. Auf der einen Seite ganz klar. Ich bleib dabei. Ich finde es tatsächlich nicht so entschuldbar, Leute Backstage anzugreifen. Und ich kann mir tatsächlich auch nicht mehr vorstellen, dass das in so vielen Blockerrooms noch der Fall ist. Ich weiß es aber auch nicht. Liebe Wrestler, Wrestlerinnen, wenn ihr das gerade hört, schreibt uns gerne und sagt uns mal, wie es bei euch so läuft. Für mich ist aber trotzdem schon so, Coworker angreifen ist keine Art, ne? Und es ist ja jetzt auch nicht zum ersten Mal der Fall gewesen. CM Punk, der hat erneut irgendwie die Kontrolle verloren. Und das ist mit einer Vorgeschichte natürlich auch nicht so wirklich positiv. Egal, was da verbal gelaufen ist in dem Video, so was wir dann gesehen haben, sah es natürlich schon so aus, dass der Aggressor ganz klar CM Punk ist. Die Frage, was Jack Perry da so alles erzählt hat, naja, da kann man drüber nachdenken. Trotzdem, der Angriff ist für meinen dafür halt nicht zu rechtfertigen. Das ist daneben und das gehört sich so nicht so. Ne? Das ist klar. Ich finde aber auch, was du auch gesagt hast, was wichtig ist, ist tatsächlich, welche Dynamik das jetzt aufnimmt. Diese Präsentation des Videos im Backstage-Bereich. Und da ist es halt ähnlich, bin ich auch bei dir, dass ich das Gefühl habe, dass eigentlich, wenn ich mich in die Lage hineinversetze, in einen Wrestler, Wrestlerin, der gerade bei AEW ist, der gerade, ja, vielleicht auch um Sendezeit kämpft und eigentlich den Fokus darauf legen will, dass in anderthalb Wochen ein Pay-Per-View ist, dann müsste doch der Fokus wirklich darauf sein, Geschichten zu erzählen, interessante, relevante Geschichten zu erzählen und nicht über 8 Monate alte Footage nochmal irgendwie herzuziehen. Und dann dazu kommt halt auch noch, genau was du sagst, es behandelt hier jemanden, der gar nicht mehr in der Company ist. Und ehrlich gesagt, und das ist für mich das immer das Schlimmste, es ist unsouverän. Ich finde Unsouveränität, ich weiß, es ist im Wrestling offenbar gang und gäbe und ihr habt mir dann ja auch mal geschrieben, ich habe irgendwann in unseren Chat geschrieben, ach, will ich nur Wrestling sehen und die sollen alle ruhig sein, Wrestling zeigen, gute Storys zeigen und dann habt ihr auch schon geschrieben, vollkommen zurecht, bist du falsch im Wrestling. Und das ist natürlich so das Ding, ne? Weil da auch so ein Kampf der gekränkten Egos auch manchmal am Start ist und das ist natürlich das Problem und mich persönlich fuckt's ab und ich kann auch mir vorstellen, dass es viele Stars Stars, die wirklich irgendwie an der Company hängen. Ich glaube, du hast recht. 70% der Wrestler sagen einfach, naja, ich bekomme halt Geld, ich bekomme gut Geld, ich kann hier ein bisschen was machen und dann habe ich eine gute Zeit und dann passt's. Aber es gibt 30% der Wrestler, und da glaube ich schon, dass es 30% der Wrestler gibt, die sehr viel Herzblut da reinstecken. Da zähle ich einen Bryan Danielson dazu, der zwar seine Abschiedstournee gerade hat, aber schon emotional verbunden ist. Ich glaube auch, einige, Daniel Garcia beispielsweise, einige andere Wrestler gibt, die wirklich einen engeren Verbund zur AEW haben und die sich eigentlich wünschen würden, dass ihr Chef halt ein bisschen souveräner agiert. Und das ist halt zumindest das, dass ich zumindest glaube, dass am Ende die Backstage-Situation keine positive sein wird. Und da stellt sich halt die Frage, Jesper, wie kannst du dir vorstellen oder wie denkst du, dass man das wieder umkehrt? Weil, na klar, es gibt die theoretische Situation, dass jetzt alle das gut fanden und alle an einem Strang gezogen haben und so eine, wie soll ich sagen, so eine Mannschaftstreue entwickelt haben. So wie ich das dann bei Will Ospreay so gefühlt so ein bisschen gemerkt habe, der ja auch gerade sehr hyped ist für sich. Und also, es kann schon sein, dass es in diese Richtung geht, so wir gegen alle, so, aber daran glaube ich nicht so wirklich, weil dafür sind Wrestler viel zu differenziert in der Regel. Dementsprechend frage ich dich, wie kriegt man das Boot jetzt wieder in sichere Fahrwasser?
Also ich glaube, der wichtigste Punkt, den man machen muss, und das ist jetzt alles Kaffeesatzleserei von außen, aber man hat ja jetzt zumindest die Perspektive von CM Punk, die man natürlich mit sehr, 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 sehr viel Vorsicht genießen muss, aber gleichermaßen, glaube ich, kann man sich auch so ein paar Punkte rauspicken, wo man zumindest sagen kann, das ist vermutlich ein diskutabler Punkt und gar nicht mal unbedingt zu seinen Gunsten. Also ich glaube, es, wie du schon ganz richtig gesagt hast, diese physische Konfrontation, dass das passiert, ist peinlich und falsch und sollte nicht passieren. Ich habe das vorhin ein bisschen entschuldigend lapidar ausgedrückt. Ich sehe das ehrlich gesagt auch immer noch so. Ich glaube, auch in einer Fußballkabine gibt es mal einen raueren Ton, als er okay ist. Ich glaube, das ist beim Wrestling genauso und da wird es auch mal physisch tatsächlich. Mhm. Dass es da zu einer physischen Konfrontation gekommen ist, ist falsch und scheiße, aber im Endeffekt ist das ja nicht der Kern, sondern Symptom von der ganzen Geschichte. Und ich glaube, das Symptom, das hat ja auch CM Punk, glaube ich, eigentlich relativ eindeutig erzählt. Er hat das ja sehr, also für sich sehr in seiner typischen, ich hatte halt keinen Bock, blabla, Art runter erzählt, aber eigentlich, ich habe mich da, als er das erzählt hat, bin ziemlich wütend geworden tatsächlich, weil ich denke, wenn du die Kohle nimmst und sagst, ich mache hier den offiziellen Berater, oder du hast sogar zwei Verträge bei der Firma und du bist einmal offizieller Berater und du bist der top bezahlte Superstar, dann kommt damit halt auch eine Verantwortung. Und wenn du halt irgendwie sagst, ja, ich will gerne raus und die tun alles, damit du bleibst und du entscheidest dich dann dazu zu bleiben, dann mach's halt auch richtig, sag ich mal so, ja. Aber im Endeffekt ist es halt so, wenn du halt auch in einer normalen Firma bist und eine Führungsperson hast, die akut keinen Bock mehr hat und vielleicht sogar, ja, Giftstachel, sag ich mal, schon sitzen hat, ja, und keinen Bock mehr hat, an das auch kein Interesse mehr daran hat, dass es der Company groß gut geht, weil er nicht mehr daran glaubt, was da passiert, weil er es nicht versteht, was da passiert, wie er selber gesagt hat, dann musst du diese Leute eben aus diesen Positionen schnellstmöglichst entfernen, weil diese Scheiße regnet halt immer nach unten. Das kennt jeder, ich glaube aus jedem, egal ob man, wie du in einem Medienhaus arbeitet oder wie ich in der freien Wirtschaft oder so, das ist überall dasselbe, ja, das kippt einem auf die Füße, wenn da jemand oben sitzt, der keinen Bock drauf hat, so. Und diese Leute musst du aus diesen Positionen eben entfernen oder eben mit ihnen das Gespräch suchen, dass sie sich wieder entdecken für diese Rolle oder dergleichen. Und ich glaube, im Falle von CM Punk war einfach jemand, der, und ich glaube einfach nicht, dass das ein Mensch ist, der seine schlechte Laune gut verstecken kann, um es mal ganz vorsichtig zu sagen.
Ist so, ja.
Der das einfach sehr krass vorgelebt hat die ganze Zeit. So, und dann schickst du halt diese Person noch, und also dabei rufe ich mich jetzt auf Punk, aber so sah es ja auf dem Video zumindest aus, um so eine Situation zu klären. So, und das ist natürlich eine komplette Wackelsituation. Du hast jemanden, der keinen Bock mehr hat, da zu sein, mit jemandem, der jung ist und sich Namen machen will, der dann vermutlich auch selber schon die Brust hoch macht, wenn dieser andere Typ kommt, von dem du denkst, der will ja sowieso nicht mehr hier sein, was will der mir jetzt erzählen hier gerade? Und das ist halt eine Situation, die ultra scheiße ist, wo du sagst, da hast du zwei Leute in eine Situation gebracht, wo das eben nicht passieren darf, aber weil passieren kann, wenn die Stimmungslage halt so ist, wie sie ist. Und ich glaube, da muss man einfach anstelle von Tony Khan oder auch nicht nur Tony Khan, wir reden immer von einer Person, weil er der Geldgeber ist und der ist da vermutlich day-to-day auch immer noch viel zu viel involviert. Ich glaube, er muss halt einfach krass viel mehr delegieren, gerade bei solchen Sachen. Also ich kann mir kein gesundes Konstrukt von außen vorstellen, wo der Geldgeber gut befreundet mit Leuten ist und auch noch so tief in HR-Angelegenheiten tatsächlich drin ist. Du brauchst da Pufferzone zwischen.
Das ist unangenehm. Ein wichtiger Punkt. Ganz
du klar. brauchst ganz viel Pufferzone dazwischen, weil das sonst auf eine zwischenmenschliche Ebene rutscht und das darf es bei solchen Sachen einfach nicht. Da müssen Leute dazwischen sein, die nicht unbedingt gesichtslos sind, aber eine Neutralität haben und die nicht die Leute sind, die die Paychecks bezahlen, damit du halt eben auch sagen kannst, ich gehe dieses Problem ganz unparteiisch an hier gerade und ich bin nicht der, der jetzt hier gerade den Kampf verhandelt von dem Typen, dem ich 2 Millionen Euro im Jahr bezahle und dem anderen, dem ich 200.000 Euro im Jahr bezahle. Das ist ein Ungleichgewicht, das ist schwer zu machen und ich glaube da, das ist ja öfters mal zumindest berichtet worden, dass diese ganze HR-Abteilung, das ganze Personalmanagement nicht ein Mannbetrieb ist, aber bei AEW, sage ich mal, sehr schlank gehalten ist. Und ich glaube, das ist einfach schwierig. Und wenn das so ist, es wird mich auch 0,0 wundern und ich finde es sogar ein Stück weit entschuldbar, weil diese Company innerhalb von paar Jahren halt von, wir machen mal jede 3 Monate einen großen Pay-Per-View über, wir haben jetzt eine TV-Show zu, wir haben 3 TV-Shows und machen andauernd wöchentliche Pay-Per-Views und dergleichen und Live-Events.
Und dann ist ROH auch noch dabei.
Und dann ist ROH und dann machst du irgendwie noch New Japan-Kram mit.
Ja.
So, und das ist so, das wächst halt einfach und du brauchst halt einfach eine andere Art von Management dafür. Und ich verstehe, dass das eine Weile braucht, aber ich glaube, das ist dann jetzt vielleicht einfach auch ein Learning daraus, dass das so nicht geht und du einfach mehr von diesen Pufferzonen brauchst. Und ich glaube, du hast gar ganz viele Leute, die da mit einer gesunden Egalhaltung dabei sind. Also ich glaube, keine Ahnung, ist wirklich jetzt, oh Gott, jetzt fehlt mir das Wort, aber diese, es ist Projektion meinerseits auf jeden Fall, aber von jemandem wie Samoa Joe, wie er sich äußert, das ist für mich eine perfekte Person dafür, weil der Typ, er hat vermutlich die Ruhe, weil er jetzt lang genug dabei ist, der weiß, er kann notfalls auch vor allem das Geld verdienen und ich glaube, das ist ein Typ, der sagen kann, ey Leute, lass doch mal gut sein jetzt hier, es bringt doch nichts. Dann geht halt in andere Richtung vom Lockerroom und wir sehen uns morgen wieder und klären das. Oder so wie der darüber redet und mit der auch in Interviews immer, ich finde, der hat eine ganz gesunde, entspannte Distanz und ich glaube, von diesen Leuten hast du halt ganz, ganz viele. Vermutlich ist ein Edge auch jemand, der sowas mit reinbringen kann. Der hat das vermutlich auch alles schon doppelt und dreifach erlebt.
Witzig.
Aber ich glaube, ja, aber ich glaube, du musst da einfach eine neue Art und Weise finden, wie du miteinander arbeitest. Ich glaube, du musst fairerweise dir auch nochmal genau ansehen, was mit deinem Roster los ist, ob das hierarchisch und organisch gut aufgestellt ist tatsächlich von Verdienern, Führungspersönlichkeiten, Newcomern und dergleichen, dass du da irgendwie eine gesunde Struktur reinbekommst. Das ist bei AEW von außen betrachtet auch nicht ganz easy, logischerweise, weil man eben aus so einer Personalkampfsituation kommt. Auch typisches Fußballbild, ja? Kaufst 8 Topstars, klappt nicht. Brauchst du auch nochmal eine gute Launebär oder ein paar Newcomer, die reindrücken oder sonst irgendwas.
Ne? Willkommen bei Eintracht Frankfurt 23, 24.
Willkommen bei Hannover seit 30 Jahren. aber das ist, ich glaube, das ist einfach in diesen Lockerrooms, wo du, wo nicht einfach irgendwo, wo es darum geht, also klar, von außen sagt man immer solche Sachen wie, ja, es ist ein Money-Business, wenn da Geld bei rumspringt, ist doch allen geholfen. Ja, aber da sind ja Leute, die wollen ins TV, da sind Leute, die wollen sich weiterentwickeln, da sind Leute, die haben vermutlich auch ein intrinsisches Interesse an der Company, wie du gerade gesagt hast, und du brauchst ja einen gesunden Mix aus allen. Also, ich glaube nicht, dass das per se falsch ist, dass du jemanden hast wie, also ich weiß auch nicht, ob er das ein bisschen overplayed hat, CM Punk in seinem Interview, weil diese ganze ich will Geld machen, Nummer, die er jetzt sehr offensiv vor sich herträgt, fand ich auch ein bisschen drüber, weiß ich auch nicht, ob das so stimmt.
Da will ich ganz kurz rein. Ich glaube, das ist für ihn eine Selbstrechtfertigung, um viele Standpunkte, die er vorher nicht supportet hat, jetzt irgendwie zu rechtfertigen.
Vielleicht das, vielleicht ist es auch ein Schutzschild, vielleicht ist es aber auch Heelwork, who knows. Es ist halt wieder kontroverse. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus einem. I don't know. Aber auch solche Leute verträgst du. Wenn da, du kannst auch, AEW kann ohne Probleme 10 Leute im Roster haben, die sagen, ey, ich mach das hier jetzt 2 Jahre, so gut es geht, dann sichere ich mir damit den nächsten fetten WWE-Vertrag.
Ist auch nicht schlimm.
Das geht. Wieder, das ne? ist alles voll in Ordnung. Es geht alles. Alles wunderbar, passt. Du brauchst halt die Mischung und manche Leute sind halt besser für Führungspositionen geeignet und ne, so ein Fixständer in der Company zu werden als andere. Und bei CM Punk, das war halt offenbar eine explosive Situation. Und das hat er wirklich selber zu seinem eigenen Schaden, sage ich mal, gesagt. Ne? Also natürlich war das auch mit, ich war so cool und hab das gemacht, gefärbt, aber eigentlich ist er traurig, ja. Und er auch selber, ne? Und ich glaube, er ist dann jemand, der sich das so ein bisschen immer alles schönredet und so ein bisschen in Absolutismen denkt zum Schluss. Aber eigentlich hätte er, glaube ich, auch gerne gehabt, dass das gut klappt und er dann nach 2 Jahren mit einem gestiegenen Marktwert rausgeht und zur WWE gehen kann und sagen kann, ey, schaut mal, die haben einen TV-Deal für mich gemacht, wie viel würdet ihr mir denn zahlen? So, im Endeffekt ist alles für ihn gut ausgegangen, aber ich glaube, der hat da auch keinen Bock auf ein Jahr Scheißzeit. Das braucht er, glaube ich, auch nicht mehr.
Ja. Ja, das stimmt schon. Also ich glaube, er ist trotzdem mit einer enormen Marktwertsteigerung rausgegangen insgesamt. Ne, wenn wir uns überlegen, dass AEW für ihn den Weg überhaupt zurück zum Wrestling geebnet hat, auch die ursprüngliche Return, also das war ja immer noch einer der besten AEW-Momente. wenn man sich das heute anguckt, natürlich wie aus einer anderen Zeit, im August 2021, glaube ich, war das, war schon echt absurd. Und wie gesagt, also auch die Tatsache, dass dann der Survivor Series Deal dann zustande gekommen ist für CM Punk, hing damit zusammen, dass er ja, ne, schon eine wichtige Figur war und dann auch danach diese Kontroverse hatte und dass da dieses Fenster sich geöffnet hat. Also er ist mit auf jeden Fall einem sehr großen Plus rausgegangen. Ich finde aber wichtig, welche Faktoren du jetzt schon angesprochen hast, die im Endeffekt dazu führen können, dass ja, AEW nicht ein WCW 2000 Schicksal irgendwie erleidet. Und zwar, dass du darüber nachdenken musst. Es gibt ja jetzt auch schon personelle Erweiterungen. Es gibt ja wohl Vice Presidents, die jetzt neu sind, die jetzt sich auch das Roster genau angucken. Ich glaube, das sind genau die richtigen Schritte. Ich finde auch wichtig, was du gesagt hast, dass sich nochmal die Kaderstruktur angeguckt wird oder die Rosterstruktur, dass du nochmal drauf schaust, weil es sind tatsächlich auch ein paar Leute, auch so absolute Egalhaltungen. Natürlich auch so Leute wie Malakai Black oder so, wo du schon merkst, ne, da gibt's sehr, sehr enge WWE-Nähen. Es gibt auch ein paar Wrestlerinnen, wo ich mir auch denke, okay, alles klar, willst du nicht einfach sofort einen WWE-Vertrag wieder unterzeichnen? Oder bist du wirklich noch unter der Payroll von AEW? Ne? Ich weiß, also ich verstehe auch viele Situationen nicht. Ne? Also wir haben ja in dieser Folge hier schon angesprochen, dass das Roster auch von AEW einfach krass groß ist und auch ein bisschen unübersichtlich ist. Und wenn ich dann darüber nachdenke, was ist eigentlich mit Miro? Was ist mit seiner Ex-Frau JC Perry? Ja, ist die auch noch unter AEW-Vertrag? Keine Ahnung. Also da sind so viele Stellschrauben, die du mal, wo du mal ein bisschen dran drehen musst und mal so sagen musst, okay, bei wem ist es überhaupt noch sinnvoll, dass der Teil der Company ist oder wer will vielleicht auch, vielleicht kann man auch mal darüber nachdenken, zu sagen, okay, gibt es Leute, die auf jeden Fall jetzt eigentlich keinen Bock mehr haben, dann wäre es auch an Tony Khan Stelle vielleicht gar nicht verkehrt, zwanghaft an Verträgen festzuhalten, wenn die Leute eh keine Lust mehr haben. Also es ist ja gibt ja von einigen schon mehr als das Gerücht, dass die so schnellstmöglich jetzt wieder in die, seien wir ehrlich, in die Midcard der WWE wollen, ja, weil die allermeisten, und das darf man auch nicht vernachlässigen, ne, the grass ain't always greener on the other side. Ich habe bei vielen immer das Gefühl, dass es woanders viel, viel besser ist, ne? Und ich glaube auch, dass Malakai Black ein Paradebeispiel dafür ist, dass er sich wahrscheinlich gerade ausrechnet, dass es bei der WWE wieder so viel besser läuft.
Ich weiß es nicht. Das ist ja auch wieder Mutmaßung. Wir haben ja, du hast ja gerade Miro angesprochen. Ja. Der hat jetzt auch gestern sich wieder geäußert und total gesagt, wie happy er ist und dass mit Tony zusammenarbeiten super geil ist. Und der war halt einfach wieder seit ein halbes Jahr verletzt. So, ja. Er hat sich halt irgendwie operieren lassen zweimal und darum war er raus. So, du weißt es halt nicht. Und vielleicht bei Malakai weiß man es auch nicht. Kannst du alles mutmaßen, ist alles in Ordnung. Aber im Endeffekt, das wirst du halt nicht verhindern können. Das darf gar kein Thema sein. Wenn du solche Leute holst, du wirst immer Leute haben, die rübergehen. Das ist ein Markt, wo ein großer Marktführer da ist, der wird sich immer deine Leute angucken. Ja. Du brauchst immer einen Plan B und du musst immer sagen, ja, dann ist das so. Wenn du das nicht für dich hier siehst, dann ist es fein. Ich hatte ja das letzte Mal schon gesagt, als wir es aufgenommen haben, beziehungsweise ist jetzt in dieser Folge, jetzt ja was wild, dass AEW mit Sachen punkten kann, die WWE eben nicht hat. Also wir hatten jetzt ja den passiv-aggressiven Kommentar von Triple H, den ich übrigens wie Will Ospreay auch als Shoot gegen Will Ospreay verstanden habe. Also bin da bei ihm. Mhm. Mit den, er will nur Leute, die den Grind mitmachen, bla bla bla, ja. Und Leute, die nicht den Grind mitmachen und lieber den Weg nehmen, wo sie mehr verdienen, weil sie weniger arbeiten. Das würde ich als AEW wie ein Badge of Honor vor mir hertragen und sagen, ja. Wir haben uns so gut aufgestellt, ihr könnt bei uns weniger arbeiten, ihr kriegt genau das Geld oder mehr Kohle und wir sind alle trotzdem genauso happy. Das ist auch in der freien Wirtschaft immer, auch die Führungskräfte kennt jeder, die sagen, ja, das will hier keine Leute, die irgendwie das absitzen, wir Überstunden muss man mit einplanen, das ist wichtig, 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 wo du immer sagen kannst, das ist dein Problem. Also das ist dein Problem, dass ihr Überstunden braucht, das ist dein Problem, dass du diesen Grind willst und das ist dann ein Strukturproblem tatsächlich. Das kannst du eigentlich vor dir hertragen. Leider war die Replik von Will Ospreay scheiße, der gesagt hat, Triple H hat sich hochgeschlafen, das ist der langweiligste Diss der letzten 30 Jahre der Wrestling-Geschichte. Ja, also leider. Chance völlig liegen gelassen und verkackt tatsächlich. Ja. Er hat einfach gesagt, ja, ich verdiene gerne mehr und arbeite weniger.
Ja.
Hast du recht.
Er hätte es so reden lösen können. Aber ganz ehrlich, ich muss auch sagen, auch der ganze Shit, der dann, also über Ospreay, ich glaube, dem ist das auch mittlerweile egal. Ich muss aber sagen, ich könnte die emotionale Replik tatsächlich auch verstehen. Ne? Also ich finde auch den Weg.
Ich hätte mich auch angegriffen gefühlt. Die Antwort war leider scheiße, aber ich hätte mich auch angegriffen gefühlt. Ich fand das relativ offensichtlich.
Und da muss ich aber auch mal ganz kurz dazu sagen. Ich habe noch zwei, drei Punkte, die ich auf jeden Fall noch reinbringen muss, aber ich muss auch mal dazu sagen, ich finde es auch mega unsouverän, Phänomen von irgendeinem Triple H beim größten Wrestling-Wochenende, das Thema aufzumachen. Dann, was willst du denn? Das sind doch deine besten Leute. Du hast WrestleMania, du hast gerade The Rock, der da vor der Tür steht.
Ich wollte gerade sagen, das hält ja auch keiner zweiten Betrachtung stand, wenn du einen The Rock hast, der da irgendwie ein Aktienpaket von in Höhe von 9 Millionen US-Dollar bekommt für 2-3 Monate Teilzeit-Wrestler sein, und das hält auch keiner Betrachtung von einem Brock Lesnar stand, der da als Special Attraction durchgehievt wird und. Ja, hast ja Tonnen von Leuten. Es ist natürlich völliger Quatsch. Passt irgendwie vielleicht, kannst du vielleicht irgendwie sagen, bei irgendwelchen Under- oder Mid-Kadern, aber ganz im Ernst, auch da signed AEW jetzt nicht reihenweise irgendwie lower Undercarder, die sich einen schönen Lenz machen können, genau, und dabei noch zu Millionären werden. Das ist auch nicht der Fall. Es ist vielleicht der ausschlaggebende Punkt für heiß umworbene Talente, für die das halt einfach eine interessante Sache sein kann. Und bei im Falle von Will Ospreay nun auch ja einen privaten Grund, sage ich mal, noch hat. Ja, also wo es doppelt Sinn macht, für ihn das zu machen, unverständlich ist.
Ich finde es ja, genau.
Aber was ich noch sagen würde, ich glaube, das ist kein Riesenfaktor für 70%, 80% des Rosters. Ich würde mal vermuten, dass auch 80% des Rosters bei AEW so viel für diese Promotion arbeiten wollen würden, wie sie irgendwie können, weil es für die vermutlich mehr Geld bedeutet.
Ja, das ist richtig. Auf jeden Fall. Also, das glaube ich auch. Da hast du vollkommen recht. Und trotzdem, wie gesagt, ich wollte noch ganz kurz reinbringen für all die Leute, die es nicht wissen, ne? Also mit der Will Ospreay-Sache, weil das ist schon relevant, kann man jetzt dazu stehen, also das ist keine positive Flugbilanz jetzt, ja, dass der jetzt jede Woche von London dann in die USA fliegt und dort dann unterwegs ist, aber das macht er.
Das kannst du Wrestling als Ganzem vorhalten.
Da brauchen wir jetzt nicht anfangen. Ne? Also wenn wir diese Diskussion führen, dann sind wir ganz woanders. Das wird auch vom Thema weggehen, aber ich will nur ganz kurz sagen, ich finde das schon auch respektabel, weil er hat sich vorgenommen, er hat ja auch immer mal gesagt, hat auch viel Mist gemacht, wissen wir alle, kein Kind der von Traurigkeit gewesen, hat jetzt eine Frau, auch Wrestlerin, Alex Windsor, das Kind adoptiert von ihr, ihr Mann hat damals Suizid begangen. Und im Endeffekt ist das der Fokus der Familie für Will Ospreay auch, um selber klarzukommen, selber Ruhe zu haben, jetzt aktuell noch viel wichtiger. Deswegen wäre ein WWE-Angebot auch gar nicht relevant gewesen, weil der hätte dann die ganze Zeit Hausshows machen müssen, und er weiß ganz genau für sich, dass ihm das nicht gut getan hätte und seiner Familie nicht gut getan hätte. Da muss ich mal die Frage stellen, I don't respect guys who don't do the grind. Und, ja, Triple H, halt auch mal deine Fresse so. Ne? Also das hat mich wirklich wütend gemacht, weil der wusste in Verhandlungen, wie die Situation um Will Ospreay ist. Und also dann kann man auch mal ein bisschen reflektierter sein. Deswegen habe ich den Ärger auch verstanden. Die Replik war nicht optimal von Will Ospreay, will aber sagen, es gibt aber diese unterschiedlichen Modelle. Und da komme ich jetzt wieder darauf zurück, was du gesagt hast, dass AEW ja diese unterschiedlichen Modelle vielleicht auch fahren kann und auch proklamieren kann, sagen, ja, bei uns gibt es andere Möglichkeiten, ist tatsächlich einer der Pluspunkte. Wir müssen aber noch mal ganz kurz woanders rein. Was kann AEW noch tun, nicht zur WCW 2000 zu werden, was damit einhergeht? Ich glaube, die Kontroverse haben wir jetzt abgehakt. Wenn das jetzt nicht so jede Woche weitergeht, dann ist der Absturz, dann gibt es keinen Komplettabsturz von AEW. Die sind gefestigt genug und die müssen aber jetzt daran arbeiten. Aber wir sehen ja natürlich, dass die WWE jetzt gerade eine neue Zeitrechnung, eine neue Ära proklamiert, wo auch sehr viel Augenwischerei dabei ist. Das darf man auch nicht vernachlässigen. Aber sie nutzen da jetzt schon wieder so die Trigger-Momente, die AEW für sich genutzt hat. Also AEW hat immer gesagt, ne, es geht um Wrestling, nicht Sports Entertainment. Die WWE geht jetzt wieder zurück und macht jetzt wieder WWE Wrestling, ja, und nicht Sports Entertainment. Also viel der Situation, wo sie gemerkt haben, dass AEW damit durchaus erfolgreich ist, versuchen sie sich zu adaptieren oder wieder zurückzukehren. Was sind jetzt die Punkte, wo AEW noch anders sein kann, um eine Wrestling-Konkurrenz zu sein zur WWE?
Mein Gott, das ist Wrestling, du kannst alles machen. Also im Endeffekt musst du dich, glaube ich, drauf konzentrieren. Warum gucken die Leute dein Produkt? Was bietest du denen? Du hast ja Leute, für die Leute separat bei AEW einschalten, die WWE nicht hat. Es ist ja nicht so, als würdest du nur aus weniger versuchen, mehr zu machen. Du hast Leute, die bei WWE ein sofortiger Gewinn wären, die cool wären, die dort funktionieren würden, die dort auch Stars werden können, wie ein Swerve oder dergleichen. Mhm. Ja, also du, alleine das ist ja schon eine absolute Luxussituation, die es ja früher niemals gegeben hätte, ja, dass du wirklich auch personell was gegensetzen kannst. Und das können die. Du hast einen ganz eigenen Kader, aus dem du schöpfen kannst. Du kannst damit auch eine ganz eigene Zielgruppe von Fans ansprechen, die Bock haben auf New Japan und dergleichen. Das ist ja alles wunderbar. Das kannst du alles mitnutzen, alles einfach aktivieren, und da hast du einen Vorteil. Ansonsten ausprobieren, anderen Look entwickeln, weiter. Das, was man die ganze Zeit gemacht hat, auch AEW muss sich durchgehend neu erfinden. Es ist einfach ein durchgehendes TV-Produkt. Einfach schauen, dass man da eben einen eigenen Look weiterfindet, was Eigenes, wofür die, ich weiß jetzt gerade gar nichts Konkretes. Also da gibt's 1000 Möglichkeiten, das zu machen. Und WWE wird dir immer wieder was wegadaptieren. Das wird auch so passieren, dass die sagen, das klappt bei denen, das nehmen wir mit. So, und dann machst du das Nächste, das Neueste. Aber ich würde versuchen, und das ist ein langweiliger Vorwurf gegenüber AEW, aber noch ein bisschen mehr aus der Indie-Bubble-Denke rauszukommen tatsächlich die ganze Zeit. Mhm. Vielleicht innovative Sachen zu machen, die nicht drauf basieren mit, das haben wir schon mal da gesehen, sondern ne, einfach da noch was Neues machen. Ich, und das ist jetzt wirklich reine, also das, da maße ich mir jetzt wirklich was an, weil da wird jemand die Zahlen kennen, ich würde mit internationalen Markt noch viel krasser angucken.
Ist aber so.
Es ist, genau ja, so. Ja, also offenbar, es muss ja aber einen Grund haben. Selbst WWE forciert es jetzt ein bisschen mehr, aber es ist ja auch immer noch vorsichtig gemessen daran, wie sich diese Shows ausverkaufen die ganze Zeit und wie gut die laufen, ja. Mhm. Also, aber da sehe ich halt einen Riesenmarkt für AEW tatsächlich, wo man einen sehr euphorischen, starken Markt bekommen könnte tatsächlich, der noch weitestgehend unterbeliefert ist, auch wenn man jetzt mal Berlin mal wieder ein WWE-Pay-Per-View bekommt, sag ich mal, und jetzt auch mal irgendwie UK wieder ein Mainstay für die WWE wird, aber auch da würde ich es mal untersuchen. Und ansonsten, ey Gott, wir haben über das Merchandise so oft gesprochen bei AEW, ob das so gut läuft. Wir haben drüber gesprochen mit, ob die TV-Shows so funktionieren. Wir haben drüber gesprochen, ob dieses Live-Touring so funktioniert. Das sind einfach alles Sachen, die würde ich auf den Prüfstand stellen und gucken, was klappt da, was funktioniert da und dann auf die eigenen Stärken konzentrieren. Mhm. Das ist, und vielleicht ein bisschen weg von Dream-Match-Fabrik und wieder ein bisschen mehr hin zu Stories tatsächlich auch. Und dann passt's. So, Punkt. Es gibt mehr als genug Leute, die beides gucken wollen und können, die genug Zeit haben für beides. Das heißt, es ist gar keine Entweder-Oder-Entscheidung, zu der es aneinander die ganze Zeit gemacht wird. Das ist eine Riesenschnittmenge.
Das stimmt, ja.
Von Wrestling-Fans, die Bock haben auf so viel cooles Wrestling wie möglich, die auch beides gucken. Das geht in dem ganzen Tribalism, der gerade stattfindet, auch mal flöten. Und dann gibt es immer noch eine groß genug Zielgruppe, die einfach sagen, ey, gib mir das in kompakter, cooler Form und gib mir schöne Stories und dazu ein paar coole Matches, die vielleicht auch ein bisschen abgedrehter und wilder sind. Ein bisschen extremer sind als das, was WWE macht, sowohl, keine Ahnung, vom Faktor Blut, aber auch vom Faktor Rumgeflippe oder was weiß ich, ja, das macht AEW auch und dann hast du es in meinen Augen.
Also ich glaube, du sprichst ganz, ganz viele Punkte an und es ist ganz wichtig zu sagen, es gibt so viele Leute, die beides gucken und das ist auch etwas, was ich in meiner Woche bei WrestleMania vollkommen mitbekommen habe. Ich war bei diesem Suplex Vintage Wrestling Store, ein geiler Laden, liebe Leute, wenn ihr in Philadelphia seid, geht da auf jeden Fall mal hin. Und das war auch so der Talk of the Town. Viele Leute gucken beides, ne? Also na, ja, klar, gehen da auch Leute hin, die eher so wirklich keine Casuals sind, sondern so Die-Hard-Fans und die gucken beides und die sagen alle, ey, ich wünsche mir einfach AEW mit guten Stories, dann ist das ein gutes Konkurrenzprodukt, ne? Und im Endeffekt machen sehr, sehr viele das halt gerade an Stories, an fehlenden Stories fest. Und ich glaube, du hast es angesprochen. Weiter, wirklich auf den Kern konzentrieren. Gute Stories, natürlich sind geile Matches super und alle haben, das Spannende ist, das sagen auch die Leute, die dann, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, ja, ist total geil, geile Matches auch bei den Weeklies zu haben. Aber was nutzen mir nur die geilen Five-Star-Matches, wenn ich da keine Story drum habe? Und das ist ein A und O. Das ist genau das. Wenn zu einer guten Story das tolle Match kommt und zwischenzeitlich mal ein Dream-Match rausgehauen wird bei einer Weekly, passt das genau. Aber das eine komplett ohne das andere zu sehen, dann wird's problematisch für den Long-Term-Effekt. Und ich glaube, da muss AEW wieder hin. Und dann sind wir ganz, ganz weit entfernt von der WCW 2000. Das Finanzielle ist auf jeden Fall da. Jetzt müssen die Ego-Sachen jetzt auch mal hinten angestellt werden. Jetzt kommt ein Pay-Per-View, dann wird das bestimmt auch wieder interessant. Aber die Storys sind das A und O. Und ich finde die Internationalisierung total spannend, weil du sprichst da einen interessanten Punkt an. Wir merken gerade, dass die WWE komplett ihre Scheunentore geöffnet hat und gerade ganz genau guckt. Weil jetzt wurde nämlich auch gesagt, hier Nick Khan von der WWE war bei Bloodsport, bei Game Changer Wrestling, das war kein Zufall. Die merkwürdige Beziehung zwischen Game Changer Wrestling und der WWE ist irgendwie ja auch vorhanden. Shayna Baszler wurde hingeschickt, der Sohn von William Regal war dann auch da und hat gecatcht. Also da sind gewisse Verbünde. Sie haben jetzt gerade gesagt, sie wollen jetzt auch mit Indies zusammenarbeiten. Es gab diese All-Japan-Zusammenarbeit. Aber bei WWE ist immer die Gefahr, dass dann andere gefressen werden. Das haben wir total gemerkt, als sie die Europa-Expansion hatten, wo Progress Wrestling ausgeblutet ist, auch von dem Management-Talent. Wir haben gemerkt, was es auch für die WXW bedeutet. Da können jetzt viele Leute viel sagen. Und natürlich war es wahrscheinlich über die Corona-Zeit ganz gut. Aber im Endeffekt war diese NXT-UK-Expansion auch schwierig, um es mal freundlich zu formulieren. Und es war irgendwie keine gleichberechtigte Partnerschaft. Kann es vielleicht nicht sein, sollte es aber dann doch eher sein. Und ich glaube, das ist der Gewinn vielleicht für AEW, wie sie es mit RevPro zuletzt gemacht haben, wo sie auch Leute hingeschickt haben, wie RevPro das mit New Japan auch gemacht hat. Das war eine gleichberechtigte Beziehung. Wenn AEW das hinbekommt, auch mehr gleichberechtigte Beziehungen mit CMLL zu machen, vielleicht auch in Festland-Europa nochmal zu gucken, wer da als Partner in Frage käme, um dann vielleicht auch mal eine große Veranstaltung mal zu machen mit allen Partnern, dann wäre das sehr, sehr interessant. Und das wäre, glaube ich, ein Weg, wo du die Internationalisierung öffnen könntest. Und dann hätten wir viel gewonnen.
Das, und wir kommen jetzt vom Großen ins Kleine, und ich glaube, wir müssen da, müssten vielleicht auch mal eine separate Folge vielleicht einfach mal zu machen, aber was ich, also keine Ahnung, ich habe da auch, wir hatten ja auch schon im Laufe der letzten Zeit mal über über PWG hier gesprochen, was ja weitestgehend tot ist, seitdem AEW da ist, ja. Ich hatte auch schon mal überlegt, ist das, also ja, Live-Events in irgendeiner Form machen vermutlich Sinn, weil das ist eine Geldquelle und du kriegst deine Leute auf die Straße und die werden besser, aber macht das, also ich will einerseits, dass AEW sich verschlankt. Ich habe ja schon öfters drüber gesprochen, dass ich dieses Ring of Honor Produkt einfach zu nah dran finde an dem Rest von dem, was sie tun beispielsweise. Mhm. Aber müsste AEW vielleicht einfach Indie Wrestling produzieren und Indie Wrestling am Leben halten und sagen, hier, wir haben hier verschiedene 8-Mann-Kader, die wir durchrotieren lassen und die schicken wir mal, keine Ahnung, und lassen die PWG-Shows machen oder die schicken wir, der wohnt sowieso in Ohio, dann macht er da was oder, ne, und so weiter, oder auf die machen Fall. Was in Europa oder dergleichen, dass du so ein Konzept mal überlegst und drüber nachdenkst und vielleicht auch deine, da wo du ursprünglich hergekommen bist, nochmal so ein bisschen drauf schaust an der Stelle. Aber das ist eine eigene Folge, ich glaube, das können wir aber wirklich mal gerne machen, weil ich glaube, da findet man sehr schnell ein paar coole und spannende Ideen, die man da mal umsetzen könnte oder nicht mal umsetzen könnte, das klingt sehr herablassend, aber die man mal andenken könnte. Und ich glaube, da könnte AEW auf ganz anderem Wege punkten, die so ein bisschen fernab von diesen ausgetrampelten Faden im Wrestling halt tatsächlich sind. Weil das Businessmodell nähert sich ja fairerweise dem von WWE ein Stück weit an in den letzten ist Jahren so. mit TV-Gelder, Live-Events, bla 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 so, ne? Und das ist natürlich ein Stück weit auch normal, da liegt die große Kohle, die wird jetzt nicht irgendwie magischerweise irgendwo auf dem Indie-Markt oder sowas aufploppen, aber vielleicht gibt's ja noch ein paar coole Alternativwege, wie man das Produkt schärfen kann und ja.
Ja, würde ich auch total gut finden, gerade was du ansprichst, auch so ein Talent-Exchange war vielleicht für Leute mal auch für ein halbes Jahr irgendwo mal hinschicken oder irgend sowas, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, ne? So eine, wäre total spannend, könnte man einiges mitmachen, da müssen wir uns mal wirklich Gedanken machen, dann würde ich sagen, auch die Jack Perry-Causa vertagen wir noch mal.
Ja, Jack Perry vertagen wir auch noch mal, ja. Weil's, ist vielleicht auch ganz gut, dann können wir noch ein paar Wochen abwarten.
Ja, weil es ist schon spannend, wir nehmen hier an einem Samstag auf, nachdem am Freitag der Pay-Per-View von New Japan in Chicago war und ich sag mal so, es gab schon ordentliche Reaktionen für Jack Perry. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Vielleicht haben wir da nochmal einen genaueren Blick drauf, dass dann wirklich aber die letzte Causa in Verbindung mit diesem unsäglichen Backstage-Video. Ich glaube, wir haben das jetzt abgehandelt. Jetzt trotzdem will ich so ein bisschen von dir den Blick in die Glaskugel noch haben. Wir haben diese Sendung hier aufgemacht und haben die WCW 2000 mit AEW 2024 allein aus Wrestler-Sicht verglichen. Ein kurzer Take von dir. Zukunft von AEW trotzdem rosiger als WCW 2000?
Also was ich nicht beurteilen kann, ist die finanzielle Lage oder dergleichen, wann diese Promotion Geld machen muss und dergleichen. Ne? Also vielleicht gibt's da intern eine Ansage mit, in einem Jahr muss das grün sein, die Zahl, ansonsten gibt's keine Kohle mehr, I don't know. Aber da gehe ich mal nicht von aus und ansonsten würde ich sagen, ja, natürlich an einem viel besseren Punkt, weil ich glaube, also abseits von masochistischem oder Suft schauen, kann glaube ich niemand von sich behaupten, dass er an WCW 2000 noch wahnsinnig viel Spaß gehabt hat. Und ich glaube, es gibt noch sehr viele Leute, die aktiv an AEW jetzt in diesem Jahr noch Spaß haben und das gerne gucken. Und ich glaube, damit alleine ist es ja schon klar. Und ansonsten, es ist einfach auch nach wie vor noch eine junge Promotion, auch wenn da inzwischen eine lange Zahl an einer der TV-Sendungen dran steht, aber es ist halt immer noch eine junge Promotion und es ist auch erst die zweite, dritte Iteration jetzt gerade, also Ruhe bewahren.
Also, du hast zwar recht mit Ruhe bewahren, aber ich sage trotzdem, auch für das Backstage-Gefühl, durchaus, wenn er uns hier zuhört, was er mit Sicherheit nicht tun wird, weil ich nicht glaube, dass er Deutsch spricht. Insofern, Tony Khan, trotzdem ein bisschen mehr Ruhe bewahren.
Aber ich will meine Ruhe bewahren auch gar nicht im Sinne von an die Fans als Ruhe bewahren verstanden haben, sondern das ist auch eine, das habe ich auch durchaus Richtung Promotion gemeint, mit Ruhe bewahren und vielleicht einfach mal gucken und nicht die Riesenschritte nacheinander machen, sondern eben organisch wachsen lassen, sich ein bisschen sortieren und dann mal weitergucken und auf die Stärken besinnen.
Genau, aber genau, aber ich sage zu Toni Kahn-Ruhe bewahren und nicht bei den bei dem nächsten Angriff von irgendjemandem irgendwie nochmal ausflippen. Ja, man sollte sowas nicht zur Routine werden lassen, weil dann haben wir wirklich eine andere Situation. Wir nehmen das jetzt mal mit und schauen, ob unsere Prognose, dass AEW trotzdem noch die nächsten Jahre auf jeden Fall weiter florieren wird, hoffen wir zumindest, nehmen wir jetzt mal mit und schauen, wie es läuft. Und ansonsten hören wir uns ganz bald wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis bald. Macht's gut.
Bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.